Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer-Zeitspiel. Wir sind wieder da. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu spät da, würde ich sagen. Weil wir hatten uns, glaube ich, noch gehofft, dass wir so ein bisschen Spannung heute aufbauen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Aber wir werden natürlich alles versuchen. Wir sind mal wieder zu dritt da. Der Martin ist da.
Servus.
Da. Und wir haben uns heute wieder koloniale Verstärkung dazu geholt, weil Bena hat uns nicht geantwortet. Aber einer hat relativ schnell mitten in der Nacht geantwortet. Ich glaube, 4:30 morgens oder so. Und das ist der Hufi.
Servus.
Servus, Hufi. Bereust du das schon, dass du uns um 4:30 nachts zugesagt hast?
Es war natürlich ein nüchternen Zustand. Nee, bin gern dabei.
Du stehst früh auf, oder?
Ja, also, genau.
Du bist früh aufsteher. Naja, das ist genau das, wozu ich aufstehen möchte. WhatsApp von Martin hält Bock auf Podcast. Und ja, deswegen sind wir hier. Letztes Mal warst du ja da, als ich nicht dabei war. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass du heute den Bene vertrittst. Heißt, der Rant-Part, den musst du uns überlassen. Du musst halt wirklich so auf Taktik und Pressing und so ein Zeug. Das wäre cool, wenn du da mal ein bisschen drauf eingehen könntest.
Da sehe ich mich als genau den Richtigen.
Also, wir sind nicht so positiv, dass das klappt, aber ich glaube, der Rant-Part, der wird heute wieder ganz könnte gut werden. Ich glaube, wir können uns hochschaukeln, wenn es sein muss.
Ja, Hufi spielt ja auch selber hochklassig Fußball. Also insofern, ich glaube, da ist die Expertise auch, was irgendwie Standardsituationen angeht, auf jeden Fall davon.
Ja, ist auch nicht so ein Unterschied, wenn ich mir jetzt so die letzten Spiele angeschaut habe.
Also du meinst, wir hätten auch dich reinschmeißen können vorne in den letzten 20 Minuten?
Ja, ich glaube, ja.
Aber guck mal, also warum und wen und wie überhaupt reinschmeißen, da kommen wir ja, glaube ich, noch zu. Wir könnten heute wahrscheinlich mal so die Auflösung der letzten Bene willst wissen Frage nach vorne ziehen. Weil die letzte Frage war ja, wie unser neues geniales Sturmtrio aus Testrot, Malone und Grönning denn heißen könnte. Der Spaß war nur leider relativ schnell vorbei, nachdem sich Grönning verletzt hat. Ich weiß gar nicht, was hat er überhaupt?
Sprunggelenk, irgendwas.
Irgendwas Ekliges. Also irgendwas, was wahrscheinlich jetzt nicht mehr dazu führt, dass er unbedingt für uns nochmal spielt, oder?
Ja, ich meine, dass es gestern irgendwie bei Magenta hieß, dass er wieder im Aufbautraining wäre, aber wer weiß, was das heißt. Und naja, kommen wir ja dann später auch noch dazu, ob es Sinn macht, ihn spielen zu lassen. Dann.
Ja, oder ob schon vollumfänglich ersetzt wurde. Ja, und nachdem das ja irgendwie relativ schnell dann irgendwie der Spaß ein Loch hatte, dachte ich, wir lösen einfach mal direkt auf. Aber es gab ein paar ganz coole Einsendungen. Jetzt muss ich ein bisschen rascheln. Ich werde wieder gerügt von Martin, weil ich hier Blätter hin und her ziehe. Ich sehe schon. Aber ich möchte jetzt einfach mal so meine Lieblingseinsendungen vorlesen. Und ihr müsst da, glaube ich, ranken danach. Also wir hatten einmal die drei Phantomstürmer für Sabrina. Also das ist, glaube ich, ich meine, es war drei haselnüsse für Aschenbrüll. Movie-Plakat. Wir haben einmal die drei Hitchhiking Ghosts, wobei ich sagen muss, dass ich nicht genau weiß, was die Hitchhiking Ghosts so sind. Ich sehe in
Fragen,
also Kathi muss uns vielleicht mal aufklären, was das genau bedeuten soll. Und dann, ich möchte nicht jetzt schon vorframen, aber eigentlich mein Favorit, die drei Fragezeichen und der Geisterbunker, direkt den Audi Sportpark mit eingeschlossen. Wieder eine sehr gute Einsendung von What is Love, Lockwins. Die, auch wenn wir es nicht mehr auf Twitter machen, es funktioniert, es funktioniert doch auf Blue Sky. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber dann hätte ich noch ein paar dabei. Das Bermuda-Dreieck, das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich stark, weil ich glaube, nirgends würden so viele Angriffe irgendwie verschwinden wie in diesem Dreieck. Kommt eigentlich auch ganz gut hin. Und auch ein cooles Ding, eigentlich auch die drei von der Tanke. Da sehe ich die drei nämlich eigentlich auch ziemlich gut. So New Kids Turbo oder sowas. Da brauchen die Kollegen aber noch so ein bisschen cooleren Fukuhila. Und den kann man vielleicht, okay, das ist schwer, den mitzunehmen, aber Testosteroning fand ich eigentlich auch ganz gut für die drei.
Aber das ist halt die Zentralfigur Malone nicht so ganz drin, oder?
Ja, Testosteron, Malone, ja, also bitte. Also wenn irgendwer von den drei, und das hat man ja in der letzten Woche wirklich gesehen, also wenn irgendwer von den drei Testosteron schreit, ja, also diese Eisentabletten, die kicken so dermaßen inzwischen, ja, da ist das ja wohl Malone. Ansonsten Tore mit Gewalt fand ich eigentlich auch ganz schön, weil Technik wird wahrscheinlich dann irgendwie nicht mehr unbedingt groß geschrieben. Habt ihr noch einen mitgebracht? die ihr teilen wollt. Ufi, ihr schart schon die ganze Zeit.
Nee, selber keinen. Ich habe mir die ja auch immer wieder durchgelesen, die tollen kreativen Antwortmöglichkeiten, die da reingekommen sind. Aber der mit den drei Fragezeichen hat mir ein großes Schmunzeln entlockt.
Vor allem wäre das eine unglaublich schöne Serie geworden, weil da werden ja sehr viele drei Fragezeichen Folgen. Also wir hätten da noch ein paar gefunden.
Ja, da müssen wir den ganzen Podcast umbenennen. Also ich bin auch seit Kindheit großer Drei-Fragezeichen-Fan, deswegen würde ich da auch auf jeden Fall mit der Folge mitgehen oder mit der Bezeichnung.
Also unser Favorit sind die drei Fragezeichen. Ja. Genau. Aber, und das Schöne ist daran, dass wir so viele Spieler im Kader haben, die auch einfach Ersatz sein können für die drei Fragezeichen. Es müssen nicht mal die drei sein. Das ist toll. Ja. Aber wir finden noch ein paar. Ja, finden noch ein paar. Wir haben ja gerade vorher, Gröning ist ausgefallen. Wir waren eh nicht so unglaublich euphorisch nach den letzten Spielen, aber er hat jetzt wirklich dann die entscheidende, endgültig entscheidende Saisonfalle. Saison. Was wollte ich sagen? Phase. Phase. Ja, wunderbar, dankeschön. Und dann fällt uns auch noch unser nomineller Top-Stürmer aus. Und nein, wir haben jemanden gefunden als Ersatz, aber es war wahrscheinlich nicht derjenige, den wir uns irgendwie ursprünglich mal ausgemalt hätten. Ihr wisst, glaube ich, alle, über wen wir reden. Im ersten Spiel war ja trotzdem noch nicht nötig, deswegen würde ich es einfach nochmal nach hinten schieben. Aber grundsätzlich ist natürlich so eine Frage, die über allem schwebt, was jetzt so gekommen ist. Wäre es anders gelaufen mit Gröning? Ich glaube, wir haben einen dabei hier in der Runde, der da schwerer Verfechter ist von dieser These.
Ja, also ich habe Gröning auch in den Spielen, wo er nicht getroffen hat. Und da spielt er halt normal einfach keine guten Spiele, weil er nicht der Spieler ist, der sich groß an den Spielen beteiligt. Also er war ein Strafraumstürmer, den du aber brauchst und der dann da ist und eben einige Tore macht und auch gemacht hat. Ob es jetzt anders gelaufen wäre, nein, das ist...
Schauen wir mal, jetzt das können wir ja noch sezieren heute, ob wir da Szenen gesehen hätten, bei denen uns gegen Gröning geholfen hätte. Ja, oder ob das vielleicht doch woanders lag, unser Problem jetzt in den letzten Spielen.
Also ich lehne mich natürlich entspannt zurück jetzt hier, weil ich habe jetzt eineinhalb Jahre oder ein Jahr euch beide im Stadion zumindest neben mir erlebt, über Gröning zu diskutieren und ich hoffe, dass das heute sich noch ein bisschen fortsetzt. Aber ist natürlich schwierig, wenn er jetzt einfach keine Auftritte hat.
Ich muss eigentlich, der ist ja dabei.
Ja. als Rückstand.
Also Rückhalt für diese Diskussion.
Ja, die Frage ist halt immer, was bringst du nach? Also was kannst du nachbringen? Dann hast du einen Tim Heike. Ja, er hat zweimal das Tor getroffen, aber naja.
Ja, dann lass uns einfach mal so wie das Spiel gehen. Und das erste Spiel ist so ein ganz spezielles für den FC Ingolstadt, würde ich sagen. Viktoria Köln. Und wenn man Viktoria Köln hört, waren wir in entscheidenden Saisonphasen. Ich möchte das Erbe wieder aufnehmen. Was hat Martin erwartet vor diesem Spiel?
Können wir diese Kategorie einfach mal lassen
jetzt? Nee, die ist super. Die gefällt mir so gut. Danke da an der Stelle nochmal an Moritz.
Also ich bin leidgeprüft, was Viktoria Köln Spiele angeht. Deswegen insofern... Ich erwarte gegen Viktoria Köln nur das Schlimmste. Aber ehrlich muss man natürlich sagen, es ist Schanzengeber-Spieltag. Ich weiß nicht, ob das auch auf deiner Notizenliste stand, aber im Endeffekt ist es auch wieder so ein Spieltag, wo du sagst, da kommen auch mal viele mit Freikarten ins Stadion. Es wäre schon nicht schlecht, wenn der FC Ingolstadt auch mal liefern würde. Insofern, ja, klar, es ist ein Heimspiel. Es sind zwei Verfolger auf die Aufstiegsplätze oder zumindest auf den Relegationsplatz. Es ist ein direktes Duell, musst du liefern.
Ich würde mal sagen, auf dem Papier spricht ja alles dafür, dass es schief geht. Es ist Viktoria Köln, genau. Es ist, wie du sagst, ein Spieltag, an dem plötzlich mal wieder ein paar Leute im Stadion sind. Und es geht ja auch um was. Und du spielst gegen eine Mannschaft, die gar nicht so schlecht drauf ist. Auf dem Papier kann das gut schief gehen. Und ich war mir sehr sicher, und also wenn ich mit dieser Saison auf irgendwas viel Geld gewettet hätte, dass in diesem Spiel nichts zu holen ist. Aber ich würde sagen, ich wurde Lügen gestraft. Und ich hoffe immer noch, wir hatten ja vorher letztes Mal gedacht, okay, diese Idee mit Kanuric irgendwie so defensiv Innenverteidiger im Spielaufbau und so Geschichten war nicht so geil. War das vielleicht ein Faktor in diesem Viktoria-Köln-Spiel?
Ich würde mal zurückgehen auf eure letzte Folge, wo ihr die Frage dann offen gelassen habt nach dem Fair-Spiel. War das jetzt ein One-Hit-Wonder, wo ich mir dann nach diesem Spiel gedacht habe, wir haben genau wieder das gemacht wie in dem Pferdespiel, was uns auch vor Weihnachten so stark gemacht hat, was für mich der entscheidende Faktor war. wir sind vorne angegangen, wir haben die zu Fehler gezwungen, die haben Fehler gemacht, wir haben Tore rausgemacht, Chancen kreiert und das Spiel dann auch souverän und hochverdient gewonnen am Ende.
Und gleichzeitig aber halt auch mal nach diesen ganzen Spielen davor nicht in Rückstand gegangen, sondern einfach selber das Heft des Handels in die Hand genommen mit einer Führung, die wir vielleicht in dem Muster noch irgendwie häufiger heute besprechen werden, nach einer Standardsituation, nach einem Einwurf. Aber klar, wenn du nach 5 Minuten vorne bist, dann spielt sich so ein Spiel halt auch einfacher, als wie wenn du auch das davor schon gekannt, auch jetzt irgendwie in den letzten Spielen mal wieder erlebt, dass du halt dann erstmal den Rückstand wieder ewig hinterherlaufen musst. Das ist halt in dieser Liga auch nicht so einfach. Also das waren im Endeffekt in beide Hälften, wenn man es vorgreifen will, ja im Endeffekt jeweils ein Blitzstart, einmal 15 Minuten und ich glaube, das 2-0, dann sogar 46. direkt nach Anpfiff. Ja.
Ich finde das auch sehr nahe dazu kommen, was du gerade sagst, Kufi, es ist sehr, was sehr nah ist an dem, was letzte Saison war. Es ist einfach verdammt, also das ist noch kurz vor Weihnachten war, es ist einfach eiskalt, die Chancen, die du hast, ausgenutzt. Ich würde mal sagen, also ich meine halt bis zur 46. Minute war das ja jetzt nicht mega überlegen, was wir da getrieben haben. Ja. Also wir haben in der 5. Minute gerade Einwurf von Becker verlängert in die Mitte und wer auch sonst, Lorenz mit so einem halben Seitfall, ja, Seitfallzieher war es nicht, er stand, aber eine schöne Volley einfach mal reingeschoben an seinem Geburtstag, glaube ich. Also vielleicht hat er sich irgendwie viel vorgenommen für den Shark. Auf jeden Fall war es mal eher so ein Stürmertor und du bist nach 5 Minuten halt vorne. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass einfach Victoria für sehr viel tut in dieser ersten Halbzeit, ohne wirklich zwingend zu werden. Und wir halt wirklich mal eine Situation hatten, in der du in Führung bist und das dann irgendwann ganz gut hinbekommst, aber grundsätzlich jetzt auch nicht wirklich beworben hast, das jetzt ist dominant.
Ja, wobei du sagen musst, du musst gleich zwei, drei Minuten nach dem 1-0 eigentlich schon 2-0 in Führung gehen, wo Paco an der Seitenlinie, glaube ich, gut sich den Ball erpresst und dann Heike in den Lauf spielt. Der Torwart stand nicht zentral im Tor, sage ich jetzt mal. Also komplette Tor war frei, auch wenn der Spitz war. Ja. Und verzieht den Ball halt da am Tor vorbei. Das muss schon das 2-0 sein. Und dann, auch wenn du vielleicht nicht super dominant auftrittst, aber dann wärst du 2-0 in Führung gewesen. Spitz ist jetzt eine souveräne erste Halbzeit, wo es so jetzt auch keine schlechte erste Halbzeit war, fand ich.
Also ich finde, du hast schon auch bei Viktoria Köln gesehen, dass die nicht ohne Grund da auch im Verfolgerfeld der Aufstiegsanwärter irgendwie sind. Ich finde, die haben schon eine ganz gute Spielanlage auch gehabt, aber was halt bei dem Spiel auch endlich mal funktioniert hat oder in einem der wenigen Male funktioniert hat, ist halt einfach, dass du relativ stabil gestanden bist, auch meines Erachtens. Also du hast einfach auch wenig zugelassen. Das würde ich gar nicht nur jetzt sagen, Viktoria Köln ist nicht so viel gelungen, sondern schon auch sagen, das war einer der besseren Auftritte unserer Defensive in der ganzen Saison. Also ich möchte auch wenn weiß keiner von euch beiden machen wird, Elias Decker in dem Spiel hervorheben. Also der hat da gegen diesen Salid El Mala gespielt, der wirklich eine herausragende Saison spielt. Klar, aus einer Verletzung zurückkommt, aber da sind mir echt einige Situationen im Gedächtnis, wo ich mir denke, okay, der Typ hat wirklich Anlagen, aber Decker das auch in dem Spiel echt gut gemacht hat. Also mir wird, du hast vorher Kanudic angesprochen, natürlich zwei wunderschöne Tore, muss man hervorheben, wahrscheinlich auch zu Recht Spieler des Spiels, aber ich finde, Decker kommt da so ein bisschen ist da zu sehr unterm Radar im Endeffekt in dem Spiel.
Ja, ich meine, er fängt sich ja auch. Von den Jüngeren ist es so, dass ich wirklich gedacht habe, ja, Decker hatte ich jetzt bisher in der Saison immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Und das war so einer von denen, der passt schon, dass er spielt, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig, aber es fängt sich und es ist schon deutlich besser, wobei man auch, ich habe ihn schon ein paar Mal aufgeschrieben heute. Ich habe ihn noch ein paar Mal aufgeschrieben, du weißt es nicht.
Deswegen hebe ich ihn auch jetzt hervor, weil es wird natürlich auch noch mal andere Richtungen gehen, das ist mir völlig klar.
Ne? Ja, wobei ich auch sagen muss, so die ersten Spiele fand ich katastrophal. Martin und ich, Marco und ich standen, glaube ich, jedes Mal im Stadion neben uns und nebeneinander und haben uns angeschaut. Oh Gott, wenn er eingewechselt wurde oder wenn er aufgestellt war. Aber
ich wollte es diplomatisch ausdrücken.
Ja, aber er hat sich in den letzten Spielen verbessert. Das kann man ihm nicht absprechen. Also defensiv, klar, das Geschwindigkeitsdefizit, das ist da. Aber er hat das ganz ordentlich, fand ich, gemacht, die letzten Spiele.
Schauen wir mal, was noch kommt.
Schauen wir mal, was noch kommt. Aber lass uns das Halblob mal stehen. Wunderbar. Ja, aber wie gesagt, es ist wirklich, was uns zugute zu halten ist, erstmal auf jeden Fall, dass es halt wir haben es nicht geschafft, Büffing in die Situation zu bekommen, Fehler zu machen. Ja, das ist schon mal gut. Das ist ein guter Anfang. Wir haben auch gesehen, dass es öfter gut wäre, da hinzukommen. Aber ich hatte dann, also in der ersten Halbzeit hatte ich schon Gefühl, ja klar, du kannst auch nach 6 Minuten 2-0 führen, aber im Grunde danach war es das halt auch erstmal. Und das ist auch vollkommen okay, weil so ein Verfolgerduell und bei den Spielen, die wir davor hatten, das kannst du jetzt wahrscheinlich echt nicht davon ausgehen, dass du jetzt Viktoria Köln 5-0 abfließt. Deswegen vollkommen fein. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, mal schauen, wie dieses Spiel halt jetzt noch irgendwie ausgeht. Und dann war halt dann dieser zweite Blitzstart in der 46. Minute natürlich, ja, das war halt, sagen wir mal, unglücklich für Viktoria Köln, weil ich meine, sie haben jetzt auch nicht viel zugelassen in der ersten Halbzeit. Und dann lassen sie sich halt mal kurz von einem harten Kanuric und einem ordentlichen Abschluss eigentlich erstmal den Stecker ziehen in der 46. Minute.
Ja. Und dann natürlich bei dem Freistoß kannst du ja auch jetzt als Viktoria Köln nicht so viel dagegen machen. Also solche Freistöße existieren halt einfach und dass halt dann Kanuric den so da reinschweißt, ist natürlich auch erstmal was, wo du jetzt nicht unbedingt nur an deiner eigenen Qualität zweifeln musst.
Also definitiv eine Nominierung für die Schanzer Zeitspiel Awards mit Tor des Jahres, weil also wir haben ja noch ein Tor des Jahres heute, aber der war schon ein schickes Ding. Kann man schon machen. Dann ist halt die Frage, wenn du führst 3-0 und ich glaube, keiner erwartet, dass du 3-0 führst, wer wurde beim 3-1 nochmal nervös?
Ich.
Ja, ich auch. Vor allem, wenn du die ersten 2-3 Minuten nach dem 3-1 dann gesehen hast, wusstest du, das wird noch eine lange Viertelstunde.
Vor allem ist es so, dieses 3-1 selber ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben. Diesmal standen wir ja irgendwie mal ganz gut, aber dieses 3-1 war wieder so, also klar kommt der dann irgendwie mit Zug da durch den 16er durch, aber das kann ja auch nicht wahr sein, dass da dann irgendwer mit der Mutterseele allein steht und alle überrascht sind, dass da ein Ball in die Mitte kommt.
Ja, ich meine, Sabrina, glaube ich, sagt es auch in dem Interview, dann, also so ein 3-1, das kann mal passieren. Und wenn du das Spiel von Viktoria Köln anschaust, dann sagst du auch, ja, also dass die dann mal vor das Tor kommen und diese Chance einfach haben, okay. Aber was Sabrina, glaube ich, dann in dem Interview eher bemängelt, ist, dass die sich so an Osnabrück erinnert, gefühlt hat, wo dann direkt nach dem 3-1 oder nach dem 4-1, glaube ich, war das da sogar. Nee, Quatsch, da haben wir auch 3-0 geführt und dann in kürzester Zeit 3-2, ja, genau. Und da hat sich Sabrina auch daran erinnert gefühlt und so, glaube ich, ging es den einen oder anderen im Stadion eben auch, also dass dir sowas halt eben nicht passieren darf. Und es gibt ja dann nochmal eine Riesenchance auch. Ja. Ich glaube, die vereitelt Böfing dann, oder?
Fuß, genau. Da wurden sie halt nochmal wach plötzlich. Also vollkommen unnötig. Ja, das ist dann nicht passiert, aber es war schon wieder so, weiß. Ah, das sind wir doch wieder. Das ist, da kommen doch die Muster wieder zum Vorschein.
Den hat, da muss man auch sagen, echt schön raus, um ihn aber halt auch nochmal das letzte Mal zu loben.
Ich meine, man muss die Kurve vielleicht ein bisschen dafür loben, dass sie einfach in der Situation, wo wir nervös wurden, einfach Pogo gemacht haben und einfach gar nicht mehr aufs Spiel geachtet haben. Das hilft tatsächlich auch sehr gut, dass man nicht mehr so nervös wird, wenn man einfach irgendwie aufpassen muss, dass man einfach nicht irgendwie umgerannt wird oder irgendwie eine in die Fresse bekommt. Also eigentlich eine ganz gute Strategie.
Ich sollte mal das 90 Minuten machen, so können wir eben auch auf der Gegengerade.
Genau.
Ja, aber am Ende muss man sagen, okay, es ist halt so ein Sieg. Mit irgendwie Makeln, aber mein Gott, am Ende ist es halt ein wichtiges Spiel, das du gewinnen musst. Du gewinnst es zu Hause 3-1, also von dem her nimmst du fünfmal mit das Ding. Also da brauchst du echt gar nicht so groß drüber chauffieren. Also eigentlich kann man aus meiner Sicht relativ schnell einen Haken setzen an das Spiel.
Ja, und bist im Endeffekt dann auch mit dem zweiten Sieg in Folge auf 3 Punkte wieder dran an den Relegationsplatz. 3 Siege in Folge hatten wir diese Saison noch nicht, also das heißt, eigentlich eine ganz gute Ausgangslage, auch wenn man so auf die letzte Folge zurückblickt, wo man nochmal sagt, ja, wie geht's nach dem Feldspiel weiter? Nachgelegt gegen den direkten Konkurrenten. Gute Ausgangslage, oder?
Und wenn du jetzt hörst, dass du gegen den BVB 2 mit einem Abstiegskampf hängend auswärts ran musst zum Beginn deiner englischen Woche, Martin, was hast du dir da so erwartet?
Ich komme mir vor wie so eine Schallplatte im Sturm.
Ich liebe das. Das ist wunderschön.
Hast du es.
Allein deswegen liebe ich es.
Ich weiß. Ja, klar, also das, was ich gerade sage, also im Endeffekt, du hast die Chance nachzulegen, gerade mit der englischen Woche, wo du auch im Endeffekt dann nochmal in kürzester Zeit vielleicht irgendwie eine Form, die ja auf dem Papier erstmal nach oben geht, auch irgendwie mitnehmen kannst. Klar, erwarte ich mir da was Zählbares in Dortmund.
Und ja, das ist ja, was hat man ja. halt nicht so viel. Ja. Das war ein Punkt
zumindest. Warst du dann zufrieden mit dem Zellbahn?
Das machen wir jetzt immer am Ende bei dem Spiel. Wir warten kurz. Ich möchte ganz Spannung aufbauen, deswegen ist ja 3-3 ausgegangen.
Nee, aber jetzt, um mal in das Spiel reinzugehen, glaube ich, gehst du wieder mit einer gewissen Euphorie in das Spiel und siehst schon mal, oh ja, da spielt ein Dorin, weil der ungefähr so viel wert ist wie unser kompletter Kader. Kriegt man schon ein bisschen Angst, also ich habe zumindest Angst bekommen, weil er wahrscheinlich auf der linken Seite gegen Elias Decker spielt und Dora will doch einiges an Geschwindigkeitsvorteil hat, aber dann geht das Spiel einfach mal gut los. Du kommst gut rein, machst ein wunderschönes Tor, muss man sagen. Ein überlegter langer Ball von Keitel, Deichmann deckt den Ball wunderbar mit der Brust ab und
ja, Testro. Und den kennen wir ja auch schon, den
Move. Testro schießt ihn rein. Kopie vom Fellspiel war das auch.
Gell? Da war es halt Gröning. Gröning,
wer hat ihn schöner gemacht?
Ja.
Okay, rhetorische Frage.
War trotzdem ein super schönes Tor und dann mit 2 Siegen im Rücken und einer 1-0-Führung beim Abstiegskandidaten, denkst du dir, das wird heute ein schöner Nachmittag.
Und muss man immer mal dazu sagen, also da höre ich mich immer wie so eine gesprungene Schallwatte gegen eine zweite Mannschaft. Ja, also bei denen du halt mal sagen musst, die musst du halt dann mit deiner Erfahrung, mit deiner Physis, mit deiner Lufthoheit, die du hast, halt da auch einfach in Schach halten können. Klar hast du so ein Duranville, du hast gesagt, okay, da sind 1-2 dabei, die wahrscheinlich unsere halbe Mannschaft irgendwie auch mal schwindelig spielen kann. Aber da muss man irgendwann sagen, okay, da haben wir halt auch einfach Physis-Vorteile und das muss dann auch schon was mitbringen in so einem Spiel.
Holt mich mal nochmal kurz ab, weil ich tatsächlich bei dem Spiel nicht alles gesehen habe, beziehungsweise dann erst ab dem Tor so ein bisschen alles gesehen habe. Es war gefühlt schon irgendwie auch so aus dem Nichts, oder? Es war jetzt davor keine wirklich, weiß nicht, Feldüberlegenheit, Großchance für uns oder sowas.
Nee, aber ich finde, bis dahin waren wir gut im Spiel. Also war schon spielüberlegen. Aber, ja, bis dahin.
Finde ich gut. Ja.
Weil ja. Es kippt ja dann doch recht schnell auch. Also
so viel kann man ja spoilern. Es kippt recht schnell. Also, dann halt direkt das Tor. Ich meine, es kippt recht schnell, aber 15 Minuten später oder 16 Minuten später fällt dieses Tor. Und das ist halt wirklich, also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob es kurz vor Arbeitsverweigerung ist, Arbeitsverweigerung. Also da können wirklich, und da kommen wir jetzt auch zu Decker, da können Fröde und Decker, wenn sie es nicht schaffen, dieses Laufduell irgendwie zu gehen, haben sie 5 Minuten Zeit, eine gelbe Karte zu ziehen. Aber lassen sie durchlaufen. Und am Ende steht dann noch Svetinovic und irgendwer anders da, die auch nicht genau wissen, was sie jetzt machen sollen und lassen ihm einfach die Schussbahn frei und der schießt rein. Wenn der Typ ist, wie heißt der? Wettchen. Das ist ein 19-Jähriger, der da einfach mal 50 Meter alleine mit dem Ball an allen unseren Spielern vorbeiläuft und die dann entspannt ins Tor schießt. Also,
ja, du hast vorher gesagt, im Endeffekt, du liegst in Führung gegen irgendwie so eine Nachwuchsmannschaft. Also da erwarte ich mir dann vor allem von einem Kapitän Lukas Fröde, dass er halt die Erfahrung besitzt zu wissen, in der Situation muss ich das Foul ziehen. Also er holt sich ja regelmäßig gelbe Karten ab. Ich glaube in dem Spiel auch irgendwo dann im gegnerischen Strafraum. Wo ich mir denke, das wäre halt die Situation gewesen, wo du da die gelbe Karte ziehen musst.
Ja, aber auch
auf Decker noch mehr Zeit.
Decker noch mehr, aber
19 ist oder 25 oder 34, das muss ich von, also das Tor hat mich fuchsteufelswild gemacht, das muss ich von jedem Profispieler erwarten können, in der Situation, wo deine halbe Mannschaft vorne noch im 16er ist und der ist ja nicht allein, der hat ja auch Anspielstationen, er hätte es gar nicht allein machen müssen. Mitten im Konter, da muss ich die gelbe Karte ziehen, ohne Wenn und Aber.
Ja, oder vorher schon in den Zweikampf kommen, aber dass halt keiner in diesen Zweikampf kommt und dann. Ja, Fröde, klar, das muss ich machen, aber
der kann auch eine gewisse Sekunden Klasse Zeit. Hat, ist für eine dritte Liga, ist klar, aber das darf ihn keiner. Und das Tor macht er auch schön am Ende, aber der darf nicht so weit kommen, der muss an der Mittellinie liegen.
Ja, und klar, ein bisschen Mittellinie liegen, aber am Ende denke ich mir auch, dass da keiner von ihnen Verteidigern schafft, irgendwie noch diesen Schuss einfach zumindest halbwegs zuzustellen. Er hat ja wirklich komplett freie Schussbahn. Also, das war, da waren mindestens 3 Leute, haben da jetzt nicht so viel Bock auf Verteidigen an dem Tag. Unnötig. Geht auch unnötig weiter, würde ich sagen. Halbfeld, Freistoß, wie auch immer man es nennen will.
4 Minuten später.
Kommen wir zum Thema zurück, physische Überlegenheit, Lufthoheit. Ich meine, der springt, also ein bisschen Unglück dabei, aber da sowas muss man klären können, oder?
Ja, klar, normal. Aber bei so einem Ding sage ich ja, sowas passiert dir ein paar Mal in der Saison. Das ist einfach unglücklich auch. Kommt mal vor.
Bei uns auch 38 Mal.
Kann vorkommen, sollte nicht vorkommen, kann aber mal vorkommen. Solche Freistöße aus der Position sind immer unangenehm für die Verteidigung, wenn die mit Zug aufs Tor kommen. Dann springt er irgendwie zwischen zwei und fällt dem Eberwein direkt vor die Füße. Ja. Schon unglücklich, finde ich, Marco.
Nein, ich finde es schön, dass auch einer mal Fürsprecher ist, würde ich mal sagen, da hinten drin. Finde ich gut. Passt. Ne, das ist ja, es ist schon auch ein bisschen unglücklich, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du, also ich werde es an dich vor. Das also
sieht halt immer viel zu einfach aus.
Du musst halt mal irgendwie, denke mal, auch andere Mannschaften dann auch den dann ein bisschen kompromissloser da hinten rauszuklären. Aber ja, nehmen wir ihn halt als maximal unglücklich mit. Es macht aber trotzdem keinen Schreiben. Und dann, ich habe gerade keine Minute dazu geschrieben, aber passierte irgendwie anscheinend das größte Verbrechen an der Menschheit und am Fußball seit, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten. Zumindest war ein Magenta-Kommentator, dessen Namen ich wahrscheinlich nicht kenne. Weil ich glaube, der hat dann 30 Minuten darüber philosophiert, warum also Lorenz eigentlich nicht mehr beruflich Fußball spielen dürfte. Weil das ist, also Rot war ja das Niedrigste, was er gefordert hat für einen Foul an Duranville. Ich muss 20 Mal sehen, das Foul zu sehen. Inzwischen würde ich sagen, ja, okay, kann ich sehen. Aber was war das für euch?
Ja, für mich war ein Foul. Der geht ihm in die Hacken. War aber aus meiner Sicht was außerhalb. Damit eine rote Karte. Punkt.
Ich weiß nicht, also ich war, glaube ich, auch zu der Situation nicht ganz vom Fernseher. Aber die eine Wiederholung oder was ich da gesehen habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das ein Foul ist, aber...
Ich finde inzwischen schon, also inzwischen würde ich sagen, er trifft ihn auf jeden Fall deutlich in der Wade. Und dann ist aber halt die Frage, weil da waren sie sich irgendwie sehr eindeutig sicher irgendwie bei Magenta, dass der auf jeden Fall dann im Strafraum war und auf jeden Fall dann gelb und Elfmeter. Naja, also der Kontakt ist auf jeden Fall davor. Klar ist der Ball dann schon im 16er, aber das Bein ist auf jeden Fall noch hinten. Also
ja, habe ich genauso gesehen, also da wo er den Fuß berührt und Duran will seine Hacken sich gegenseitig aneinander hauen, ist für mich auch klar außerhalb.
Ja.
Aber Verhinderung von einer klaren Torschance.
Ja, das ist klar. Also ich würde, also im Nachhinein auch sagen, ist, wenn das Rot gibt und Freistoß, dann ist die Scheibe richtig. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen amüsant. Das, ja. Also es war wirklich, also es war kurz vor der größte Betrugsmasche seit Holzer, die da passiert ist.
Also der Magenta-Kommentator wurde ja dann auch nicht müde zu erwähnen, dass Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit wirklich um Welten besser ist als selbst Ingolstadt. Also es scheint ja dann auch nicht die einzige Situation gewesen zu sein. Wie gesagt, ich war nicht die komplette Spieler irgendwie vom Fernseher. Deswegen, es kam mir schon auch so vor, dass da irgendwie Dortmund in der zweiten Halbzeit ein bisschen unangenehm war.
Ja, Dortmund war in der
zweiten Halbzeit
unangenehm. Aber der war auch so ein bisschen, also er hat ein bisschen überdreht und alles, was er irgendwie war. Also der wäre so auch hier Norbert Dickel-Style irgendwann. Also wir machen uns die Meisterschaft kaputt. Also ein bisschen abgedreht war, aber ich fand schon die zweite Halbzeit. Also es war wieder, bitte, also gegen den Abstieg wie vorher die zweite Mannschaft, du bist mitten im Aufstiegskampf. Fand ich die zweite Halbzeit, da kannst du sehr, 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 sehr gut mitleben, dass du damit einen Punkt rausgehst. Und dieser Punkt ja auch dann am Ende vom gegnerischen
Tor. Zumal es erstmal wieder für dich läuft, also Elfer ja oder nein. Dortmund klar überlegen, ja oder nein, aber
im Endeffekt,
du kommst relativ einfach zu dem Ausgleich, ne?
Ja.
Nämlich durch eine.
Ja, durch einen Einwurf, der halt, also diesmal ja auch nicht mehr der Einwurf, der dann direkt zum Tor vorführt, sondern wird ja erstmal geklärt und dann nochmal reingespielt und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, halt auch Heike am Ende.
Okay,
Heike tatsächlich.
Paco hat den mit so einem Aussetzer wieder reingeschossen und ja, Heike bekommt den Ball irgendwie und drückt ihn über die Linie, nennen wir es mal so.
Ja, aber er macht ihn wenigstens mal. Ja. Er war schwieriger als die anderen, die er so hatte. Ja, also dann kommst du mit dem zweiten, also ja, zweiten, keine Ahnung, ich habe großen Chancen dazwischen, aber gefühlt mit der zweiten irgendwie Chance, kommst du dann zu deinem 2-2, hast nicht Elfmeter oder Rot oder was auch immer bekommen. Und dann habe ich ehrlich gesagt in der zweiten Halbzeit auch jetzt nur noch Dortmund im Kopf. Also da habe ich nichts mehr gesehen von uns.
Ja, ich glaube, das nächste war diese Riesenchance, wo er aus 35 Meter alleine auf Böfing zuläuft und den gnadenlos drüber schießt. Also da muss eigentlich schon 3-2 stehen. Ja, und kurze Zeit später passiert es dann. mit einem
interessanten... Ist das 2-2 unglücklich gewesen, oder?
Ja, ich fand, das war ein sehr interessantes Zweikampfverhalten von Deichmann an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, überhaupt nicht in die Rotation kommt, in die Richtung, wo der sich den Ball vorbeilegt, wie als wäre er an der Slalomstange vorbeigegangen. Und ja, dann kommt er 16 Meter frei zum Abschluss, schöner Abschluss, und dann ist er, ist schon zu spät.
Ich finde es halt interessant, dass im Endeffekt der erste Kontakt von dem Torschützen ist eigentlich gar nicht so gut. Also da muss halt Deichmann eigentlich dann da sein und dann irgendwie in den Zweikampf kommen. Aber wie du sagst, er kommt halt einfach gar nicht rein. Dann ist es halt auch schwierig.
Ja, wenn Deichmann nicht mit der Brust stoppen kann, dann wird es nichts. Ja. Ja, und dann bist du 3-2 hinten und ich habe da auch nicht gesehen, was da noch passieren soll in diesem Spiel. Aber dann haben wir ja eine wunderbare Einladung von wie heißt der, Lotka, ne?
Von Lotka, würde ich auch sagen. Den wir ja auch schon kennen.
Den Kollegen, den wir schon kennen, der es auch gut kann. Der auch von Kicker
eine entspannte
5-0 bekommen hat für dieses Spiel. Was man auch nochmal sagen muss, also dein Gegner hat dort auch noch eine kleine, schöne 5 kassiert und schaffst es trotzdem nicht zu gewinnen gegen Dortmund 2. Ja, also klassischer Bock, würde ich sagen. Also einfach nur verschätzt und dann klatscht halt von der Latte den Pistol für die Füße und dann auch rein. Aber eben auch wieder noch einem Standard mit einem Torwartfehler und am Ende kommst du irgendwie zu einem 3-3, von dem ich sagen muss, also da, das haben wir schon mit viel Glück mitgenommen, dieses 3-3.
Ja, und im Endeffekt hast du aber nach dem 3-3 auch nochmal irgendwie 10 Minuten Zeit oder so mindestens, um als Aufstiegsaspirant deiner Rolle irgendwie gerecht zu werden, und das ist ja nicht komplett abwegig, dass du dann auch bei einer jungen Mannschaft, die dann auch in dem Spiel mindestens 2 Rückschläge bei irgendwie 2-mal in Führung, 2-mal Ausgleich kassiert, das Spiel noch komplett drehst. Also das muss ja trotzdem auch dein Anspruch irgendwie sein in der Situation. Das
ich habe aufgegeben, über Anspruch zu sprechen. Genau. Aber ja, eigentlich müsste es sein. Aber vielleicht auch mal so eine Side Note, weil wir ja über diese ganze Thematik Gröning vertreten schon haben. 79. Minute Einwechslung, Malone. 81. Minute, Kanuric reißt durch Malone, hat den an die Latte quasi gelenkt und dann rennt. Also Malone auf jeden Fall schon mal wieder die Aktien mit drin gehabt in diesem Tor. Aber da ist er zumindest erst 10 Minuten vor Schluss gekommen. Schauen wir mal, was noch wird. Aber nein, also ja,
bin gespannt,
wo gut, am Ende ist es ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, das war wirklich kein gutes Spiel, es war eigentlich viel, viel, viel zu wenig. Aber wenn du dann sagst, okay, wir haben vorher 2 Spiele gewonnen und jetzt haben wir zumindest einen Punkt geholt und danach hättest du wieder wirklich einen Aufschwung, könnte man durchaus damit leben. Nur inhaltlich war es ziemlicher Scheiß. Englische Woche geht weiter. Und ja, jetzt ist eins der 6 Punkte-Spiele, wenn du noch über den Aufstieg redest, mit Dresden auswärts in der Woche. Martin?
Ich versuche so gut zu ignorieren, wie es geht. Ja, weiß ich nicht. Also habe ich ehrlich gesagt nicht mit so viel gerechnet. Also auswärts vor allem halt auch im Ruhr-Fabik-Stadion. Hättest du mir davor gesagt, das geht 2-2 aus, glaube ich, hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie unterschrieben und mitgenommen. Spoiler vorneweg, weiß ich nicht, ob ich danach zufrieden war. Vermutlich eher nicht, wenn man 2-mal in Führung ist und es dann ja, nicht mitnehmen kann.
Ja, gibt halt mehrere Ebenen, aber die können wir ja mal durchgehen. Manche sagen, also Dresden hat losgelegt wie die Feuerwehr. Und ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, das wird hier richtig, richtig unangenehm, meine Freunde. Und in der 9. Minute wird er, glaube ich, dann irgendwie noch selber seinen eigenen Mann angeschossen. Das hätte das nach 9 Minuten schon mal klingeln können. Aber ich hatte richtig, richtig schlechtes Gefühl am Anfang. Wie ging es dir so, Rufi?
Ja, um vielleicht generell schon auf das Spielerische in der ersten Halbzeit zu gehen. Ich finde, man hat da einen Klassenunterschied gesehen. Also Dresden ist für mich mit Bielefeld auch die stärksten 2 Mannschaften und stehen jetzt auch mittlerweile zurecht oben. Aber die haben uns vom Ergebnis her zwar nicht, aber spielerisch haben die uns in der ersten Halbzeit komplett an die Wand gespielt.
Ich glaube, die hatten schon halt auch ja, genau den Plan zu sehen. Unsere Schwäche ist es halt einfach, wenn du die in der Anfangsphase einfach ja, niederpresst. Und ich meine, es ist ja nicht mal aufgegangen in dem Sinne, aber es hat schon für gewissen Eindruck, glaube ich, gesorgt. Und es hat erstmal die Vorzeichen irgendwie ganz klar gemacht, ja, wer hier im Endeffekt Herr im Haus ist und Tabellenführer ist.
Und am Ende ist es in der 35. Minute ein Traumpass. und ein Abschluss von Heike, wo du mir denkst, ach, der ist ja doch Stürmer. Dass ja wirklich aus absolut nichts kam. Also wirklich gar nichts. Also da hat er gar nichts zu gesprochen, dass das plötzlich passiert. Und dann hast du einen Geniestreich von Kanuric und Heike, der halt dann mit dem Fall sich gut durchsetzt und den reinmacht. Und dann stellst du das Spiel halt komplett auf den Kopf.
Genau, also in dem Moment ist es ein hervorragendes Auswärtsspiel für uns. Ja. Also du musst ja nicht, also du gewinnst jetzt, oder du verdienst ja auch nicht irgendwie den Sieg mehr, wenn du da dir davor 10 Chancen rausgespielt hast, sondern also Kanuric zeigt halt in der Situation vor allem auch, dass er wahrscheinlich, wenn er auf der richtigen Position spielt, einer der besten Spieler der Liga ist, was so individuelle Fähigkeiten angeht.
Und hattet ihr das Gefühl, dass sich da von Dresden beeindrucken hat lassen?
Ja, ich habe gehofft, wir nehmen das jetzt mit in die Halbzeit und überlegen uns mit dem 1-0 im Rücken einen Matchplan für die zweite. Da kam das 1-1.
Wo wir einfach sagen, erst kam auch noch ein aberkanntes Handtor.
Stimmt. Da übrigens auch mal Lob an den Schiri. Ja, also,
ich habe da gar nichts gesehen. Also das hätte auch gut so erzählen können.
Wie man sich zurechterweise... hat man jetzt auch wieder bei den Löwen dieses sensationelle Tor gesehen. So oft, wie man sich über die Schiris in der dritten Liga beschweren kann, das hat er überragend gesehen. Also ich hätte das mit hundertprozentiger Sicherheit nicht gesehen, dass der da mit der Hand dran war. Ja, da schon mal Glück gehabt. Und dann, um auch wieder auf Benes, wo ich das letzte Mal in der Folge dabei war, zurückzukommen, die Rückraumverteidigung. Im Spiel gegen Dortmund schon wieder so ein Tor aus dem Rückraum bekommen. Und in dem Spiel war das extrem, wie viele Abschlüsse Dynamo in der ersten Halbzeit aus der zweiten Reihe hat. Irgendwann fliegt dir mal so einer um die Ohren. Das ist dann da auch passiert.
Vor allem, wenn du dich bewegst wie Litfaßsäule, ja, in den Luftkopf in dem Moment. Also der wackelt einmal mit dem Hintern und dann also, fällt er in die falsche Richtung um.
Hat mir ein bisschen an das Gegentor gegen Rostock erinnert. Aber ja.
Habe ich alles verdrängt.
Ich finde halt auch von den ganzen Chancen, die Dresden unweigerlich hatte oder zwangsläufig hatte, aber das ist wieder die Situation, in der du am wenigsten eigentlich das Tor kassieren musst, finde ich. Also das ist einfach, das kann man schon besser verteidigen.
Ja klar, er kann ihn ja stellen, er steht, das ist ja ein 1 gegen 1, das ist aber eine Körpertäuschung, hat den Schussfuß frei und haut das Ding rein.
Und dann muss man halt dann eben nicht immer nur sagen, ja, ist ein Schuss aus der Distanz unglücklich, dass der reingeht, sondern also man kann dann, so wie du sagst, Sufi, schon auch sagen, ja, in der Häufigkeit, wo es passiert, die sind ja nicht umsonst irgendwie Profifußballer, also natürlich treffen die auch mal das Tor. Also
es ist ja ein Unterschied, teilweise ist es ja wirklich, ich lasse bewusst irgendwie den Rückraum frei und der nimmt sich dann mein Herz, schießt dann irgendwie da so ein Ding rein, dass eine Bananenflanke da reingeht. Ja, fuck, geht eben einem Schritt raus, hat freien Schlussfahren und jagt das Ding unter die Latte. Klar, gut geschossen, aber war auch eingeladen zum Gutschießen. Aber auch da hätten wir ja dann aus dem Nichts, so kurz vor der Pause, theoretisch auch nochmal in Führung gehen können. Und ich meine, das war die Situation, in der Martin auf Blue Sky, was auf Blue Sky oder was im WhatsApp?
Ich habe es nur in WhatsApp geschrieben.
In WhatsApp mal kurz über die Berufstauglichkeit eines unserer Stürmers eine Diskussion anfangen wollte.
Nur damit er mich dann natürlich wenige Minuten nach der Pause Lügen straft. Deswegen bin ich ganz froh, dass das natürlich im privaten Chat geblieben ist. Und
deswegen sind wir hier, um das mit dem Mandel rauszuholen. Ja, also ich habe ja, also ich muss sagen, ich habe in dem Moment die Situation gar nicht gesehen gehabt, weil ich das ja nicht gesehen hatte. Und dann habe ich am Handy gedacht, was hat er da wieder verkackt? Im Nachhinein muss ich sagen, da habe ich dann noch ein schlimmeres Verkacken gesehen. Ein, zwei Spiele später. Aber die hätte man natürlich auch gerne mal machen können.
Die sind schon beide vergleichbar auch, oder?
Ich finde es noch viel schlimmer danach. Also in dem Fall finde ich ja dann noch wirklich kurze Reaktionszeit, ein bisschen beschissen Winkel. Klar, als Top-Stürmer der dritten Liga könnte man den ein bisschen besser aufs Tor bringen. Und am traurigsten ist ja eigentlich der zweite Schussversuch, der dann irgendwie zur Eckfahne geht. Aber ich finde, den verstehe ich noch am ehesten, dass man ihn nicht reinmacht. Trotzdem wäre es schön gewesen, mit dem Ding irgendwie 2-1 in die Halbzeit zu gehen. Aber möchtest du gleich überleiten zu dem, was dich Lügen gestraft hat?
Ja, im Endeffekt, dass wir halt aus der Pause kommen und ich glaube, 48. ist es dann.
Decker mit einem Einwurf.
Genau, natürlich mit einem Einwurf. Ich finde es auch einfach lustig, dass es halt dann tatsächlich in dieser Liga auch so oft einfach immer wieder funktioniert, weil ich meine, jede Gegnervorbereitung muss ja im Endeffekt zeigen, wir können ein Ding und das sind Einwürfe. Und das funktioniert.
Funktioniert halt aber jetzt auch noch besser als in der Hinrunde. Das ist ja das Absurde. In der Hinrunde, okay, wie die Leute sich nicht drauf eingestellt haben oder so, aber inzwischen.
Ja, es zeigt im Endeffekt schon, wie primitiv diese Liga ist. Also mich würde schon noch ein bisschen interessieren, wie einfach diese, ich nenne es mal Taktik, gegen den Zweitligisten irgendwie funktionieren würde. Also ob du damit in der zweiten Liga überleben könntest. Wir werden es jetzt vermutlich nicht erleben, aber ja, also im Endeffekt Fallrückzieher-Tor von Paco, Fallrückzieher, Seifallzieher, ich weiß nicht genau.
Den nehme ich als Fallrückzieher.
Ja.
Der war heiß genug.
Und es ist halt im Endeffekt absurd, weil hat es ja jetzt nicht zum ersten Mal versucht in der Rückrunde. Gefühlt ist da jedes Spiel irgendwie ein Fallrückzieher-Versuch dabei. Jeder im Block schlägt immer die Hände über den Kopf zusammen oder lacht ein bisschen. Und dass es halt da jetzt tatsächlich funktioniert, ist natürlich schon auch irgendwie so die Krönung dieser ganzen Nummer. Also mich freut es unglaublich für ihn, dass er so ein Tor dann macht. Aber ich glaube, insgesamt wäre uns mehr geholfen, wenn er die einfachen Dinge, Stichwort vor der Pause, oder dann ein bisschen später machen würde und nicht nur die bisschen schwierigeren.
Ja, das Thema mit den Einwürfen, ich finde das auch ein bisschen absurd, dass es nicht geschafft wird, das zu verteidigen, weil es ja auch mittlerweile immer nach dem gleichen Muster verläuft, dass der nicht mal mehr reingeworfen wird, dass einer versucht, den direkt zu verwerten, sondern dass er, sagen wir, ans Fünfer-Eck hinkommt und da entweder Lorenz oder Fröde steht, die Bälle Heike verlängern. Oder Heike im Spiel gegen, wo Lorenz das Tor gemacht hat. Also normal, wenn du den doppelst und irgendwie ein Sandwich nimmst, dann kann der doch da gar nicht zum Kopfball kommen. Aber es funktioniert irgendwie, warum auch immer. Ja, und das Tor war ein Traumtor. Und hat doch wieder die Hoffnung gegeben, dass wir das heute sogar die große Überraschung schaffen könnten.
Es hat halt einen Makel. Es war viel zu früh. Also im Endeffekt habe ich dann auf die Uhr geschaut und gedacht, oh, so lange noch. Das werden lange 40 Minuten.
Ja, ich habe nochmal eine Frage. Hatte ich das Gefühl, dass sich davon irgendwie Dresden beeindruckt gezeigt hat? Von diesem 2:1? Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Chance Dresden, 2:2, Chance Dresden, Chance Dresden. Also allein mal von dem, was ich in meinem Ticker stehen habe, würde ich sagen, geht.
Ja, gefühlt war dann schon so ein bisschen eine Viertelstunde oder sowas, wo du sagst, da haben sie dann mal längere Zeit keinen Hochkaräter gehabt. Also es war nicht so schlimm wie jetzt irgendwie vor der Pause oder in der Anfangsphase oder sowas. Also ich finde, dann waren auch gerade mal irgendwie so ein paar Nicklichkeiten, ein paar gelbe Karten irgendwie. Ich glaube, Dresdner Bank hat irgendwie zweimal irgendwie noch Karten gesehen. Einer ist irgendwie, glaube ich, in den Raum verwiesen worden oder sowas. Also da war es im Endeffekt schon so, wo ich gesagt habe, oh, jetzt haben wir sie irgendwie so ein bisschen an dem Punkt, wo sie nicht mehr so den Fokus haben, wirklich im Minutentakt die Chancen rauszuspielen. Aber es war halt dann immer noch viel zu lange zu spielen. So.
Ich muss sagen, Dresden hat gedrückt. Klar, die wollten einmal alles in der Welt den Ausgleich erzielen, aber so diese hundertprozentigen Chancen, finde ich, haben sie sich nicht mehr ausgespielt. Ich weiß noch, ein Kopfball, der knapp neben das Tor ist. Und ansonsten waren es immer so Halbchancen. Und ich finde, in der Phase nach dem 2:1 haben wir aber auch echt gut gefightet defensiv und die Dinge auch gut geklärt. Ja, und dann kam ein Eckball, wo es unser tolles Torwart nicht zum ersten Mal, muss man sagen, in diesem Spiel vogelwild am Ball vorbeifliegt und dadurch machst du dir halt dieses komplette Spiel kaputt. Also,
das ist mir auch fünfmal angeschaut, wie kann man sich denn so verschätzen
da? Also wenn du sagst, das erste Tor, da habe ich ja vorher gesagt, das ist schon eins, wo du bei allen Chancen, die du hast, nicht unbedingt das die Situation sein muss, wo es fällt. Aber also bei diesem 2:2, ja gut, dann können wir es auch einfach lassen. Wenn du halt dann solche Böcke schießt, dann ist klar, dass du da keine 3 Punkte mitnimmst. Also du bringst dich halt einfach komplett um alles, was du dir schon auch irgendwie erarbeitet hast. Klar, es ist vielleicht nicht verdient, wenn du da 2:1 gewinnst, mit Sicherheit nicht. Aber es wäre auf jeden Fall ein Statement im Aufstiegskampf gewesen und ein absoluter Arbeitssieg, für den du dich auch nicht entschuldigen musst. Also und so ist es halt echt ärgerlich und es tut mir leid, aber ich muss schon die Torwartfrage stellen an der Stelle, weil also so einen krassen Bock, der dir Punkte kostet in so einer wichtigen Saisonphase, habe ich vom Funk ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gesehen. In seiner ersten Saison ja, aber
die Notwendigkeit. Und da kommen ja noch ein paar, also eins muss man dazu sagen, ja auch, also er macht ja auch reihenweise Böcke, die dann halt einfach nur nicht bestraft werden.
Ja.
Und das ist ja nicht nur so, okay, das, oh, da ist unglücklich, da hat er jetzt so zweimal daneben gelandet und die sind dann beide zum Tor geworden. Also ja, ständig irgendwas. Wobei ich auch lustig finde, dass du dich immer beschwerst, dass er sich nicht bewegt bei den Gegentoren. In dem Fall bewegt er sich, ist auch nicht okay. Also,
an der Stelle wäre mir lieber gewesen, er wäre auf der Linie stehen geblieben, wäre die Chance größer gewesen, dass er hält.
Aber es ist wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr fraglich. Also ich glaube, wir lassen diese ganze Grundsatzdiskussion vielleicht so ein bisschen für so einen Abschluss dieser Saison am Ende, aber es ist natürlich,
das ja, verstärkt ja, das jetzt brauchen wir auch nicht mehr was ändern. Jetzt ist,
wobei ich da jetzt schon sagen muss, ich glaube, am Anfang waren wir uns alle ein bisschen unsicher. Man hat gesehen, der kann unfassbar gute Paraden zeigen, aber über diese Phase muss man einfach sagen, so eine Anzahl an Kapitalböcken kannst du dir einfach nicht erlauben, weil das kostet dir einfach enorm wichtige Punkte. Und das hat ja nicht erst bei uns angefangen. Da hat ja auch nicht umsonst die Nummer 1 bei Paderborn genau aus diesem Grund verloren.
Ja, da gab es so lustige YouTube-Videos, ja, die man eigentlich hätte vorher nicht anschauen sollen. Aber ja, aber wir haben uns mal einige gesagt, das ist, siehst du, eine Folge war doch irgendwie zwischen Genie und Wahnsinn. Also wir haben mal einmal gehört, also ich habe glaube ich irgendwann mal getwittert, was es war mit dem. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der wirklich Profitorwart ist, aber irgendwie ist es ganz geil. Aber inzwischen ist halt einfach so das Ungleichgewicht zu hoch. Inzwischen ist es zu viel Sascha Kirstein und zu wenig, was auch immer das Gute ist, Sascha Kirstein ist.
Ja, also aber deswegen sage ich auch, also stelle ich die Frage jetzt und eben weil ich mir auch, oder weil ich ihm auch die Zeit gegeben habe, oder ich habe gesehen, warum es vielleicht Sinn macht, ihn auch gerade im Spiel mit dem Ball reinzubringen statt Funk. Aber jetzt nach dieser Zeit, muss ich sagen, ist meine Entscheidung eher, dass ich sagen würde, falsche Entscheidung. Oder
ja, klar, das
heißt falsche Entscheidung, aber
also,
das Risiko hat sich nicht ausgezahlt.
Ja, genau. Das ist auch gezahlt. Und wir hatten ja letztes Mal, oder vorletztes Mal, keine Ahnung, auch darüber diskutiert. Also ist dieser ganze Move halt einer, fast, weil wir wissen, dass Funk eh gehen will und du wolltest jetzt mal frühzeitig einen neuen Torwart installieren, was ja keiner bestätigen kann irgendwie bei uns. Und das war ja dann die Diskussion, wo man sagt, okay, auf der Basis kann man das verstehen, weil wenn es keinen Grund dazu gibt, das zu tun, was ja von Anfang an ein bisschen sehr, sehr unnötig überhaupt diese Unruhe reinzubekommen. Und am Ende muss man sagen, also der Gamble ist nicht aufgegangen, egal wer sich den ausgedacht hat und egal warum er ihn macht. Da muss man halt diese Personalentscheidung stark hinterfragen. Und Personalentscheidung hinterfragen kann man dann noch ein paar. Achso, jetzt aber zu Dresden noch was.
Ja.
So eine Malone-Chance. Mal wieder.
Erstaunlich fand ich, wie es dann nach dem 2-2 gelaufen ist, weil irgendwie hatte man dann doch das Gefühl, wir wollen den Sieg am Ende. Und dann kriegst du halt eben noch die Riesenchance auf den Lucky Punch durch die Flanke und den Kopfball von Malone, der frei am Fünfer zum Kopfball kommt. Ja, und den Ball leider nicht in gewohnter Malone-Stürmer-Manier im Tor unterbringt.
Ja, man ist schon fast ein bisschen enttäuscht von ihm eigentlich. Nee, aber ich sehe es auch so, also das am Ende natürlich ist es dann nochmal ein komplett wildes Spiel irgendwie, aber wo ich auch sage, auch aus neutraler Perspektive, glaube ich, kann man da schon sagen, dass wir dann da tatsächlich dem 3-2 sogar noch ein Stück näher waren. Auf meiner Liste steht noch interessant, dass Deichmann wird dann eingewechselt und spielt zum ersten Mal in dieser Saison auf einmal Sechser. Also haben wir ja auch hier schon öfter im Podcast erwähnt, warum nicht mal Deichmann auf der 6?
Statt Kanuric.
Es haben alle möglichen Leute auf der 6 gespielt. Und Deichmann nie. Und jetzt auswärts beim Tabellenführer, da darf er dann auf einmal auf die 6 ran. Also fand ich irgendwie eine lustige Side-Note. Naja.
Ja, eine interessante Side-Note war ja am Ende noch bei den Interviews. In Billing, ja, also das 2-2 gemacht hat, glaube ich. Der dann sagte, ja, also klar kann man sagen, dass irgendwie der Anspruch für uns sein muss, dass wir zu Hause jeden Gegner schlagen. Und das fand ich aber irgendwie... Also ich finde, das zeigt so ein bisschen den Unterschied zwischen der Mannschaft, die wirklich da oben steht... Und da halt auch oben steht und die Mannschaft, die ja irgendwann mal den Aufstieg ausgerufen hat, aber man sich immer nach merkwürdigen Unentschieden gegen Abstiegsaspiranten dann einredet, dass es doch eigentlich ganz okay war.
Also, das würde ich gerne nochmal offen lassen fürs Spiel gegen Hannover. Da habe ich mir noch okay. was dazu aufgeschrieben.
Ja, aber dann sage ich, ich fand das wirklich interessant mit das, weil das wäre mal so eine Aussage, wenn ich aufsteigen will, dann würde ich gerne mal so reingehen in Heimspiele. Ja, dann gehen wir doch direkt nach Hannover. Ne? Also ich habe auch gehört, also das ist so, also ich glaube Hannover 2, das ist die größte Demütigung, die dir als Verein passieren kann. Ich finde, gegen Hannover zu spielen ist schon irgendwie so, ugh. Aber gegen Hannover 2 spielen zu müssen, ist schon wirklich, boah, was eine Scheiße. Und ich glaube, da musste wirklich jeder Beteiligte, der in so einem Spiel ist, sich hinterfragen, habe ich alles richtig gemacht in meiner Karriere, dass ich jetzt gegen Hannover 2 den Aufstieg verkacke. Also das ist schon so, das hat so eine Gesamtgemengelage. Aber nichtsdestotrotz, du bist in dieser englischen Woche, bist immer noch in Aufstiegsreichweite irgendwie, hast jetzt die letzten zwei Spiele, die ja unentschieden erkämpft, die dann alle nicht so Fisch und nicht Fleisch waren und spielst jetzt wieder gegen die nächsten absolute Graupen, Zweitvertretung, komplett unten drin, gefühlt 370 Gegentore diese Saison und du spielst zu Hause gegen Hannover 2. Was erwartet man sich in so einer Situation?
Ach, komm, hör auf. Was soll man sich da erwarten?
3 Punkte etwa? Also, möchtest du ja, sagen,
komm, dass, man, weiter.
Dass, also, dass der Anspruch sein muss, dass wir gegen Hannover 2 dieses Spiel gewinnen?
Frag doch mal den Bünding, was er für eine Erwartungshaltung an dieses Spiel hatte.
Little did you know. Ja. Spoiler kam nicht so. Wenn wir eins vorher wussten, und das habe ich ja eigentlich gehofft, dass du das jetzt sagst, Martin, ist Tor Soleimani erwarte ich mir in diesem Spiel. Mhm. Und nach 11 Minuten war es ausnahmsweise mal nicht Böfing, sondern mal wieder einer unserer Sechser, der sich dachte, ach komm, ist mir alles viel zu basic hier. Ich drehe einfach mal am Ball vorbei und fall dann heulend hin, weil der 19-Jährige mich geschubst hat. Und wir haben ja noch irgendwie diskutiert so im Spiel kurz mal, war das jetzt irgendwie ein falsches Anspiel vom Torwart? Nee, da war ja gar kein Anspiel vom Torwart. Das war ja wirklich ohne Not, ohne Drängnis ein Pass vom Außenverteidiger. Den hat sich irgendwie verstolpert, der Fröhne. Und dann bist du 1-0 hinten gegen Hannover.
Ja, und du bist warum? Ja, also du hast auch schon in der Anfangsphase gesehen, dass halt Hannover auch dich hochpresst. Also das ist ja auch schon mal irgendwie allein als Ausgangslage, finde ich schon mal interessant, dass einfach ein Abstiegskandidat mit einer Selbstverständlichkeit nach Ingolstadt fährt und sagt, na klar, die pressen wir erstmal. Das hat schon öfter irgendwie in der Situation oder in der Saison öfter offenbar geklappt. Und es führt dann auch halt genauso zum Torerfolg. Also, ja, und sie müssen ja nicht mal viel dafür machen. Also, Fröde
schenkt sich das ja nicht mal pressen. Du musst ja in der Nähe sein, um den Ball aufzunehmen.
Vor allem bei Hannover musst du ja sagen, im Vergleich zu den anderen Zweitvertretungen, die haben keine Spieler mit hohem Marktwert drin, wo du weißt, das sind junge Burschen, die Fußball spielen können, die du aber über deine, wie du vorher gesagt hast, über die Erfahrung und über Kampfgeist etc. einfach schlagen musst, sondern das ist einfach nicht...
Nicht mal ne, das ne, haben die...
Eine Zweitvertretung, die ja, was auch immer kann, wie man ja auch am Tabellenplatz sieht, zu dem ersten Tor, ich glaube, um kurz zusammenzufassen, muss ich noch meine Notizen schauen, Fröde bodenlos, Tor Soleimani, das mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Du warst, glaube ich, nicht im Stadion, oder? Du hast mir danach geschrieben, was war da los?
Gott sei Dank.
Ich habe nur geantwortet, hör mir auf.
Ich war auf einer Hochzeit, habe schon mitgeschaut, habe dann immer wieder vor 5 Minuten nicht gesehen, aber das meiste habe ich gesehen und das... Ich habe mir die paar Getränke dann ein bisschen schneller reingetrunken.
Das einzige Muster.
Ja, also das erste Tor, das kann dir nicht passieren. Also, sorry, das. Dann läufst du gegen einen Abstiegskandidaten wieder einen Rückstand hinterher, einen frühen, und dann ist.
Ich finde eigentlich immer noch an dieser Situation das größte Drama, dass auch irgendwie Fröde wirklich versucht hat, irgendwie diesen Freistoß noch zu bekommen, mit so viel Lamentieren danach. Und bei Büffing weiß ich es ehrlich gesagt nicht, ob er von irgendwie getroffen wurde oder ob er da auch einen Schlagerfall bekommen hat in dem Moment. Also
ja,
steht auf, spielt weiter, aber halt auf zu heulen jetzt. Also nicht gegen Hannover 2.
Bei Büffing, das tat glaube ich einfach weh. Also der hat den Ball rüber gegrätscht und ist dann Büffing reingegrätscht, aber also war natürlich nie ein Foul.
Ja, also ich habe es mir auch aufgeschrieben, also vor allem wie sich Fröde da beschwert, das ist schon grenzwertig zur absoluten Peinlichkeit.
Ja, da muss man auch irgendwann mal sich eingestehen, ja, das war einfach ein fucking Bock. Ja, die passieren sowas, aber sich dann auch noch so zu verhalten, aber dann, okay, Mund abwischen weiter, Hannover 2 werden wir ja wohl eben noch packen. Das kommen wir jetzt im Anspruch. Das muss es ja wohl. Also, das kann es ja nicht sein. Aber er hat ja auch eine Chance.
Einwurf.
Es gab eine Chance. Was war es auch ein Einwurf?
Einwurfdecker,
okay. Aber den ersten Teil habe ich geschrieben.
Dieses Fast-Eigentor meinst du?
Kann man den machen?
Also erstmal geht der Ball ja fast durch ein Traumeigentor, also den hätte Maloney schön aufs Tor köpfen können. An die Unterkante von der Latte und dann kommt Testro zum Abstauber, den er nicht aus einem Meter Lichte, aus einem Meter Lichte im Tor unterbringt.
Und man sagt ja gerne so aus einem Meter. Das war ein Meter.
Wobei man sagen muss, natürlich musst du ihn machen, aber die Reaktionszeit war jetzt schon kurz, aber.
Trotzdem ist es schwieriger, den nicht zu machen.
Ja.
Deswegen sage ich, das Dresden-Ding, da gebe ich ihm noch eher, ja, blöder Winkel, kurz, unerwartet, was immer. Aber in dem Fall, ja klar, unerwartet. Aber irgendwann, wenn du dir selber den Fallzieher auflegst und das ins Kreuzeck jagst, irgendwann muss man vielleicht auch so einen machen.
Ich glaube, der X-Goal-Wert wäre bei 0,9 oder so gewesen. Ich glaube, das sagt viel über die Szene. Ding,
ja. Ja, also, das ist schon schade. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, also wir kommen wieder zum Decker. Fatalster Rückpass. Und ich habe, also, und da hat man mal gesehen in dem Moment, wie schlecht Hannover 2 eigentlich ist. Also, dass das nicht das 2-0 ist. Decker spielt den Rückpass irgendwo nach hinten dem Gegner in den Fuß und der geht alleine auf den Wiffing zu, kommt nicht zum Abschluss, dreht sich um, läuft nochmal zurück, kommt nicht zum Abschluss, passt zum Mitspieler, der Mitspieler kommt nicht zum Abschluss. Und warum auch immer ist in diesem Moment das 2-0 nicht gefallen.
Ja, dass so eine Szene mit gelber Karte für Hannover endet, zeigt schon viel über die Qualität von Hannover eigentlich.
Ja, also jede andere Mannschaft hätte das mindestens mal einen guten Schuss rausgeholt. Aber on the bright side, wir gehen mit nur 0-1 in die Halbzeit. Gucken wir mal, wann hier entsprechende Wechsel vorgenommen wurden. Halbzeit kam zumindest mal Zeitler. Der ja wirklich in letzter Spielzeit auch nicht so unglaublich viel spielt. Also, Startelf wäre sowieso irgendwie schon nicht mehr vorgesehen gewesen.
Ja, es ist natürlich gewesen. Schon interessant, dass quasi jetzt mit dieser Gröning-Verletzung quasi Heike sehr oft starten durfte. Gut, auch zwei Tore gemacht hat. Ich finde auch, man kann ihm auch gerade so im Spiel gegen den Ball gar nicht so viel vorwerfen. Also
Heike,
ja. Also ich fand schon, dass er da auch Gründe geliefert hat, wieder zu starten zum Teil. Aber er ist halt weit, glaube ich, davon entfernt, was man sich so erhofft hat, dass er halt wirklich dann irgendwie eine Torquote hat, wie es bei Cottbus hatte.
Also ich meine, wird man, glaube ich, von Maus immer noch geblendet. Dass es jetzt nicht immer so ist, dass du dir einfach einen guten Torschützen aus der Regionalliga holst und dann bombt er. Aber ich finde auch, der Einsatz ist da, Laufwille ist da. Das, was man sich erwartet hat, passiert nicht.
Also ich finde, ehrlich gesagt, das Spiel mit Ball, jetzt gegen den Ball angeschmissen, finde ich katastrophal. Also, kommt doch ich in den Rant. Das vielleicht auch nicht angeschmissen. Also, diese Ballverarbeitung, ich sehe da keine Verbesserung zu Gröning und der macht wenigstens die Tore, um vielleicht nochmal das Thema vom Anfang aufzugreifen. Gut, der hat zwei Tore gemacht. Hart. Aber also, ich finde.
Also, ich würde die Ballverarbeitung
null eingebunden in dieses Spiel.
Es gibt ja kein Argument dafür. Also, ich habe auch kein Argument für ihn. Also, es ist nicht so, ich sage, yo, also deswegen spielt er. Ich finde nur, es ist. Du kannst ihm nicht absprechen, dass er nicht irgendwie. Also, ich finde, du merkst ihm an, wie unglücklich alles um ihn rum läuft. In allem. Ich finde, du merkst ihm einfach nur bei allem an, dass es irgendwie. Ist es. Sein Leben funktioniert gerade nicht so, wie man sich das irgendwie erwartet hätte. Er versucht aber sein Bestes. Und das ist das Positive, was ich daraus sagen kann.
Ja, aber also ich kann mich an unzählige Szenen erinnern, wie ich mich zu Tode aufgeregt habe, weil in Situationen den Ball verloren hat, wo er nicht mal Gegnerdruck hatte und einfach dem Gegner einen Pass in den Fuß spielt. Das nicht nur einmal. Also ich glaube, ich werde mit Tim Heike nicht mehr warm. Auch wenn er zwei Tore geschossen hat.
Wobei jetzt. Ja, ich mal gespannt bin, also ob das nicht irgendwie nächstes ist. Ist ja genauso ein Spielertyp, der dann vielleicht in der zweiten Saison doch mit verändertem Umfeld um sich herum doch irgendwie funktionieren könnte. Aber das, ich bin da auch, also dass wir alle nicht zufrieden sind vor den Vorzeichen. Aber klar. Apropos nicht zufrieden. Das interessiert mich jetzt mal. 58. Minute. Wer alles ist schuld an diesem Gegentor? Was zur Hölle ist dieses Gegentor wieder?
Ich habe es jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Ich habe nur geschrieben, dass Keitel auch nicht gut aussieht und Keitel auch in dieser ganzen Partie jetzt nicht unglaublich gut aussah. Also der wurde auch in der ersten Halbzeit quasi vor unserer Kurve schon das ein oder andere Mal von Soleimani schwindlig gespielt. Das ist jetzt auch kein Qualitätsmerkmal, dann ehrlich gesagt. Also so gerne ich ihn habe und so sehr ich auch weiß, dass er eigentlich gar kein gelernter Linksverteidiger ist, so sehr war das jetzt nicht die Keitel-Partie und in dem Tor kommt es auch nochmal, ist er einfach... Ja. Ist vielleicht nicht einfach zu verteidigen, aber trotzdem ist er
Er pennt einfach absolut. Klar kommt er mit von hinten mit Tempo, aber der darf ihm noch gar nicht den Weg geben. Ich sehe hier auf einem Handy, das mir ins Gesicht gehalten wird, Keitel pennt. Also Ufi sieht auch so, Keitel pennt. Also das ist wirklich, er ist zu langsam am Ball. Und wenn er halt einfach realisiert, dass hinter ihm Soleimani kommt, dann geht er einen Schritt nach links und dann kann Soleimani niemals diesen Kopfball spielen.
Ich glaube, das war nicht Soleimani nur, der vollständig.
Es war...
Wer die Flanke hätte verhindern können, weiß ich jetzt gar nicht mehr so
genau.
Diese Flanke, die Szene in der Mitte, vor den Augen.
Unglaublich, also ich weiß auch nicht, wer die verhindern muss, aber da geht ein Ball einfach links nach außen und da ist einfach niemand. Also höchstwahrscheinlich muss da irgendwie wahrscheinlich ein Kostli stehen in diesem Moment und Kostli sieht dann am Ende dann irgendwie 10 Meter zu weit weg von ihm. Aber da geht halt ein Ball, von dem ich mir dachte, wo spielt er den jetzt hin? Und da ist da halt einfach ein Spieler, der diesen Ball annimmt und ohne jeglichen Druck diesen Ball in die Mitte spielt. Also da hat einfach, egal wer da jetzt schuld dran ist, dass der da allein stand, die komplette Aufteilung nicht funktioniert. Und am Ende ist es halt, na gut, den muss anders verteidigen. Und da muss er anders auftreten. Und ich bin so 2-0 hinten gegen Hannover 96-2 und ich muss halt echt sagen, ich bin mich jetzt gewundert, dass da noch nicht ganz andere Stimmung in dem Stadion ist. Da haben wir eher erwartet, dass da mal so richtig die Unzufriedenheit durch das rund ist es ja nicht, aber durch unser Stadion schwappt. Aber vielleicht lag das auch daran, dass unser Edeljoker eine Minute später eingewechselt wurde. Und ich meine nicht Christensen.
Aber es ist natürlich schon auch einfach eine klare Ansage im Sinne von, es geht um alles, du liegst 2-0 hinten, du brauchst Tore und was machst du? Wechselst mit Testrot deinen Sturmführer und mit Kanuric im Endeffekt deinen Kreativspieler aus. Also das ist schon auch ein starkes Zeichen. Es hat ja auch funktioniert, aber es ist, und das ist ja im Endeffekt jedes Mal, wenn Malone kommt. Man kann Malone ja selber gar nichts vorwerfen, er macht das ja super. Kommt man bestimmt gleich alles noch drauf. Aber im Endeffekt ist es ein klares Eingeständnis, dass Plan A sowas von nicht funktioniert.
Ja, und man muss ja, also gibt es ja noch mehr Ebenen zu. Kopacz hat auch noch nicht gespielt, er wird später eingewechselt. Bukowski bleibt in dem ganzen Spiel auf der Bank. Also alles, was du noch so offensiv irgendwie rumlaufen hast, ist alles hinter die Variante, ich stelle meinen Innenverteidiger nach vorne gestellt. Und zu dem Punkt, wie gesagt, also komm mal, auf jeden Fall noch zu. Malone kannst du es definitiv nicht vorwerfen, dass es passiert. Du kannst allem anderen darum vorwerfen, dass das passiert. Und das Bittere ist halt nur, klappt. Es klappt, also 72. Minute ist ja dann ein Einwurf und das ist Malone, oder? Der Einwurf diesmal, nicht Decker, weil Decker diesmal in der Mitte am Ball ist. Also ich meine, Malone hat sich da gesagt, so, bup, gehst du mal die Seite, lässt mal den Altmeister dran an diesen Einwurf. Und auch der flippert so ein bisschen durch den 16er und am Ende steht da halt ein Seiler, der den ganzen Zeit einschiebt.
Der doch einfach cool bleibt, ja.
Ja. Nein, Einwurf und wieder, wie es vorher, das ist wieder genau dasselbe. Er wird irgendwo hin verlängert, er flippert da irgendwie rum, es gibt Chaos im 16er. Wir machen ja wirklich immer weiter Einwurf und versuchen Chaos zu stiften. Und am Ende geht er dann irgendwie rein. Und das funktioniert.
Ist aber auch irgendwo ein Armutszeugnis, dass die Hälfte von unseren Toren eben daraus entstehen.
Ne, definitiv. Also, es ist ein Ritterschlag für dieses Vorhaben, weil es halt auch nicht funktioniert. Muss man ja auch sagen, aber du kannst ja auch der Einwurf Standardsituation ist nicht vorwerfen, dass sie funktioniert. Egal wie sie einstudiert wurde, wie sie gemacht wurde. Aber das ist halt alles drumherum, genau wie dieses Malone-Ding. Für alles andere lässt das wirklich nicht gut dastehen, dass das immer wieder da, dass das einzige Fokus ist, den wir haben, das einzige, was funktioniert ist, was wir haben. vorbei. Da kommen wir ja zum zweiten. Und auch das finde ich, also die zeigt halt einfach, gegen wen, was für einen Gegner du da spielst. Klar ist das irgendwie, also Hannover hat ja eigentlich, glaube ich, schon gefühlt in dem Moment, war den Ball irgendwie geklärt, dann kam er wieder zurück und dann kommt diese Christensen-Flanke, aber wie frei kann denn mit so einem Malone stehen?
Also das finde ich auch, also wer hier vorher immer gesagt hat, ja, und das zeigt dann irgendwie, dass es Hannover 2 ist und so weiter, also das ist schon beachtlich, dass man eben halt einen Stürmer in Anführungszeichen, einen Spieler,
einen der großen
nur
Spieler,
nur für Kopfbälle auf dem Platz ist, einfach so frei lässt, also in Führung liegen. Das ist ja nicht so, dass irgendwie die Hannover jetzt hier irgendwie alles oder nicht spielen müssen. Also, dass er halt, also Malone kann sich auch gar nicht richtig freuen.
Nee, ich habe auch gedacht, irgendwie also, sieht er total pissed aus. Ja.
Man war ja irgendwie froh. Und für das, dass er sonst eigentlich wirklich alles zelebriert, wer ihm auf Instagram folgt. Also, das war selbst ihm zu blöd, dass er sich dafür irgendwie feiern lässt. Ne?
Wobei ich sagen muss, er nickt ihn schon trocken ein. Also, ich sehe da Heiko und Testo den schon ziemlich weit vorbeiköpfen.
Er hat ja schon auch eine gehörige Portion Wut irgendwie in diesem Kopfball wieder, ne?
Ja.
Jetzt will ich das gerne mal umdrehen, Marco. Da machst du das 2-2 gegen ein Team, das schon fast abgestiegen ist. Du musst unbedingt gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Hast dann noch eine Viertelstunde Zeit. Was erwartest du dir von dieser Viertelstunde?
Ich möchte sie einfach gerne in zwei Teile aufteilen.
Sehr gut, Rufus.
Bei jeder normalen Mannschaft hätte ich erwartet, dass wir das Ding noch 4-2 gewinnen. Bei meiner Mannschaft dachte ich mir, wir werden jetzt panisch, schlagen nur noch blinde Bälle nach vorne. Da passiert überhaupt gar nichts mehr, außer dass Malone noch einmal mit dem Fuß kläglich vergibt. Hätte ich erwartet.
Ehrlich gesagt, dieses panisch, was du ansprichst, das war ja schon davor, das war ja schon gefühlt, ab der 60. Minute war ja schon dieses, was wir sonst zum Teil irgendwie so in den letzten 5 Minuten erleben oder in der Nachspielzeit oder irgendwie sowas, so diesen absoluten Anarchie-Modus, nenne ich es mal.
Anarchie-Modus.
Wo du im Endeffekt, also völlig grundlos ja auch im Endeffekt sagst, wir müssen nur noch alles oder nichts irgendwie die Bälle vordreschen.
Das ist die Malone-Einwechslung.
Ja.
Also das geht ja da einher mit. Also es war ja auch, wie gesagt, 60. Minute, 59. Minute kommt Malone und ab dem Moment kommt da ein Dreschball nach dem anderen nach vorne.
Oder wir hatten ja auch schon irgendwie Szenen, wo hier Malone den Elfer rausholt. Was war das? Sandhausen, oder?
Boah, alles ja, gut. Wobei das auch aus dem langen Ball resultiert ist, dass er dann mit dem Fuß an den Ball kommt.
Also mir ist es zumindest in meinem Spiel nochmal viel krasser aufgefallen, dass das mit Fußball, wie wir ihn kennen, bedingt irgendwie zusammenhängt.
Ja. Mit Profifußball.
Ja, und dann. Aber wie gesagt, ich hatte zwei Erwartungen und beide sind jetzt noch gar nicht so eingetreten, weil was ich wirklich nicht auf dem Zettel hatte, ist, dass wir 2 Minuten später uns denken, nee, ich mache nur noch lange Einwürfe, ich verteidige gar nichts mehr.
Es geht halt damit einher, dass du sagst, ja, wir spielen dieses alles oder nichts und vergessen, ach stimmt, der Gegner braucht ja auch Punkte. Ja, die könnten ja nach den 2-2 auch wieder nach vorne spielen.
Also
und,
dieses Tor hat mich. Also es macht mich mehr sauer als das erste Tor, das war ein Individualfehler, aber das war ja komplett Versagen. Die sind zu zweit da vorne, wir haben glaube ich 5 Mann im 16er, der ist außen, auf. Man denkt, der schlägt jetzt vielleicht eine Flanke. Der eine Spieler bleibt einfach stehen und unsere 5 Verteidiger laufen in den Strafraum, wo kein Hannoveraner steht und lassen den im Rückraum frei, dass er einfach schießen kann. Beim besten Willen, wie kann das passieren?
Ich hab mir aufgeschrieben, Decker keinen Bock auf Verteidigen und niemanden Rückraum.
So. Also ich hab mir das heute nochmal angeschaut. Es war kein Hannoveraner im Strafraum, kein einziger.
Ja, warum?
Die haben die Viererkette im Strafraum gezogen. Ohne Sinn.
Du, das ist wie, ist kein Einbrecher da, weil du den Hund im Vorgarten hast. Ja? Und deswegen war auch keine Ahnung, warum im Strafraum, weil unsere Defensivbrocken alle da hinten drin standen.
Es war ja nicht mal so, dass da jetzt die Konter, dass man sagt, da hätte die, wir haben alles nach vorne geworfen, die Konterabsicherung hat gefehlt. Also war in deutlicher Überzahl.
Es war so einfach, also so ein Tor fällt normalerweise, wenn du sagst, okay, gut, du bist eh schon 3-0 vorne, der Gegner läuft nochmal in einen Konter rein, dann ist halt alles frei, dann schiebt das 4-0 noch ein, aber nicht so ein 2-3 zu Hause.
Ja, vor allem, du hast ja im Endeffekt wirklich viel investiert dann auch nochmal, um einfach nach dem 2-0 zurückzukommen, was dir gelingt und dann schenkst du es so einfach wieder her.
Ja, was du für eine, das ist wieder bei Spannung, was du nehmen eigentlich für den 2-2 für die Energie in dem Stadion auch gerade irgendwie wieder hattest.
Ja.
Was da wieder alle hatten wieder Bock und das war so auch klar, auch, jetzt geht noch was, jetzt holen wir uns den noch und dann ist halt doch noch nicht vorbei mit dem Aufstieg, so ungefähr. Und dann innerhalb von 2 Minuten durch jeglich wieder komplette Arbeitsverweigerung eingebremst. Und dann, als wäre es nicht witzig genug, haben wir noch die 90. plus 6 und da muss man ja sagen, also das haben wir vorher gesagt, irgendwie war das Keitel kein gutes Spiel war, Ding. Die Ballerobung war gut, würde man sagen. Also den holt er sich schon wichtig.
Aus Hannoveraner Sicht ja, natürlich auch wieder.
Komplett dämlich, natürlich. Und ja. Natürlich. Und auch dem Moment weißt du, warum die da unten stehen. Ja? Ja. Also warum überhaupt in 90 plus 6 noch so einen Ball spielen. Aber natürlich, er holt ihn sich trotzdem. Also da habe ich andere gesehen, die sich den Ball
da nicht holen. Ja, klar, muss man schon loben, ja.
Ja, und dann ist es halt wieder. Ein Ball, der dann am Ende irgendwie zum Verloren rutscht. Mit halb guten Aktionen, halb Glück oder was auch immer. Aber am Ende ist der Verloren da und macht das Tor. Mhm. Und im Stadion ist das so das Gefühl, mein Gott, wir haben da den Aufstieg noch geschafft. Und dann, aber so 30 Sekunden später realisierten alle so, ja, eigentlich ist es ja vollkommen irrelevant, dieses 3-3, auch wenn es jetzt gerade ganz geil war.
Ich weiß nicht, also ich fand so eine zweigeteilte Stimmung. Also hast du die Leute gesehen, die halt einfach so, wie es wahrscheinlich auch sein sollte, wenn du in der 96. das 3-3 machst, in dem verloren geglaubten Spiel, die halt einfach ausrasten. Und andere, die sich denken, dazu habe ich gehört, wo ich mir denke, ja, ich bin bei dem 2-2 auch eskaliert, weil ich mir dachte, geil, jetzt geht hier noch was, aber mit dem 3-3 war mir einfach, oder mit dem 3-2 und irgendwie noch eine Minute zu spielen, war mir klar, ja, selbst wenn du hier noch das 3-3 machst, das hilft dir gar nichts. Es ist einfach nur frustrierend, dass du es überhaupt so weit kommen lässt. Also ich habe da keine großen Sprünge getan, also, so ehrlich bin ich. Und ich habe auch einige Blickkontakte irgendwie gehabt im Block, denen es ähnlich ging. Und um dich rum hüpfen halt die Leute auf und ab und feiern, als wären sie gerade aufgestiegen. Also irgendwie skurrile Situation auf jeden Fall.
Ja, ich habe dem nicht mal Lachen mehr abgewinnen können, weil das Spiel hat mich sehr frustriert.
Wenn du jetzt an Anspruch denkst, was wolltest du uns vorher mitteilen?
Ich wollte euch mitteilen, ein Interview von unserer Trainerin, der Frau Wittmer, nach dem Spiel, wo die Aussage kam, ich kann meiner Mannschaft nach dieser Woche nichts vorwerfen, in Bezug auf die englische Woche, wir haben alles reingeworfen. Du hast in dieser Woche gegen Dortmund 2 gespielt, die um den Abstieg spielen, du hast gegen Dynamo gespielt, wo man sagt, okay, da könnte man verlieren. Und du hast gegen Hannover 2 gespielt, die schon fast abgestiegen sind. Ich gehe da rein und denke mir, alles unter 6 Punkte wäre absolut scheiße. Du hast in dieser Woche 3 Punkte geholt. Wie kann man da sagen, ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen? Oder wie seht ihr die Aussage?
Man muss vielleicht fairerweise noch so den zweiten Satz dazu geben, also sind alle stehen K.O., das kann man da irgendwie noch hinter. Wo ich auch sage, ja, aber die anderen haben auch alle englische Woche gespielt. Auch Hannover 2 hat englische Woche gespielt. Und die schaffen es auch bei uns, 3 Tore zu schießen. Ich sehe es auch, ich habe es auch aufgeschrieben. Ich hab auch gesagt,
ja, nee. Das ist natürlich so ein typisches, ich stelle mich vor die Mannschaft, Spruch, deswegen weiß ich nicht, wo ich ihn so überwerten will. Was man wahrscheinlich irgendwie vielleicht damit reinrechnen muss, ist halt, du hast 2-mal unter der Woche in kurzer Zeit auswärts gespielt. Also du hast 2-mal relativ diese Auswärtsstrapazen noch dazu, nur um es irgendwie in den Kontext zumindest zu setzen, wenn du schon sagst, die anderen haben auch auswärts gespielt, ja, aber wir hatten innerhalb von, weiß gar nicht, waren es dann sogar 3 Tage oder so, auswärts Dortmund und auswärts Dresden, die jetzt auch keine nahen Auswärtsspiele sind. Insofern, ist es eine anstrengende Woche.
Muss ich reden. Aber will ich auch nicht mehr hören. Also, das ist mir vollkommen Wuppe. Also, da sehe ich auch gar nicht, da habe ich auch gar keine Lust mehr, das irgendwie zu nivellieren. Also, du musst ja was sagen, Hannover 2 gewinnst, also holst du diesen Punkt auch nur in der 96. Minute nochmal durch so dieses Malone-Ding. Eigentlich hast du das Spiel verloren. Dortmund 2, das ist auch ein Wunder, dass wir in diesem Spiel irgendwie überhaupt diesen Punkt holen. Klar ist dann Dresden für mich aus dem Abschlusserfolg, aber dann holst du in dieser englischen Woche und du sagst ja, also 6 Punkte müssen es mindestens sein und wenn du eigentlich realistisch aufsteigen willst, musst du auch mit dir bei Dresden zumindest irgendwas holen. Heißt mal so, 6-7 Punkte müssen sein und du holst 3, von denen du gegen Hannover 2 und Dortmund 2 locker hättest verlieren können. hast ja fast verloren. Also da ist gar nichts mehr mit Schönreden. Und das macht für mich am Ende, und da kommen jetzt so ein paar Sachen zusammen, also an irgendeinem Punkt muss man sagen, was ist das für ein Kader? Also jetzt haben wir die ganze Zeit drüber geredet, über dieses Thema, es ist immer Malone, wir haben nur noch die Idee Malone. Und dann haben wir gesagt, Malone kannst du ja nichts vorwerfen. Aber was ist denn das für eine Gesamtsituation? Heike ist es nicht, Testrot ist es irgendwie nicht, Zeidler spielt nicht mehr so richtig, Bukowski spielt irgendwie gar nicht mehr, Christensen ist es auch nicht und wir haben immer nur noch Malone und noch Einwürfe. Heißt, du musst dir die Frage stellen, der Kader, der jetzt zusammengestellt ist, scheinbar funktioniert nicht. Zumindest nicht, also defensiv sowieso nicht, aber offensiv scheint er die ganze Idee nicht zu funktionieren. Klar, ist ein Gröning raus, aber es scheint nicht zu funktionieren. Und dann sich nach so einer englischen Rolle hinzustellen, ja, also die haben alles gegeben und die haben auch alle K.O. Sorry, also dann habe ich mit der Mannschaft nicht das Ziel auszugeben, Aufstieg. Weil wenn ich das Ziel aufgebe, Aufstieg, dann stelle ich mich nach dem Spiel und sage, ja, eigentlich muss unser Anspruch sein, nach jedem Spiel zu Hause gegen jeden Gegner zu gewinnen und nicht, ich habe gegen Hannover 2 und Dortmund 2 irgendwie mir 2 Punkte ermogelt und 6 Gegentore bekommen. Da kann ich auch mit der B11 spielen und da muss ich mehr ausholen. Das kann es nicht sein. Also klar, das ist voll Mannschaft stellen, aber dann muss ich wirklich sagen, wenn es das wirklich so in irgendeiner Form gerade rechtfertigt, was da passiert, dann ist dieser ganze Kader ein Trümmerhaufen. Und die kommt diese Geschichte zusammen, dann auch noch mit Böfing, diese Entscheidung, holst einen neuen Torwart in der Winterpause, geht vollkommen schief. Für mich ist das gerade alles dabei zu hinterfragen, wie dieser Kader zusammengestellt wurde, wenn das so läuft.
Ja, also ich glaube, weiß ich nicht, wie viel wir da jetzt in der Folge machen wollen, wie viel dafür irgendwie für eine Saisonabschlussfolge ist. Aber klar muss man, und das ist ja wahrscheinlich dann unterm Strich vor allem Grilic, schon zumindest die Frage stellen, welcher Transfer dieses Jahr denn wirklich gezündet hat. Also Heike haben wir besprochen, Bukowski noch eine Stufe schlechter im Endeffekt eingeschlagen als Heike. Hoppe, Düring spielen keine Rolle. Simoni ist zur Winterpause schon wieder weg. Böfing haben wir schon besprochen. Ja, der Einzige, der irgendwie noch Stammspieler wurde, ist am Besuschkow. So, der war auch eher so ein Notnageltransfer dann irgendwie war. Also die Frage, wie das aufgearbeitet wird, ist, glaube ich, schon legitim. Ja? Also klar, es ist immer so ein bisschen Zusammenspiel. Trainerin in dem Aspekt und Sportdirektor und wie sieht eine spielerische Weiterentwicklung aus. Und natürlich ist es auch legitim, in einer, sagen wir mal, Crunch-Time-Saisonphase dann einfach Spiele dreckig zu gewinnen und da jetzt nicht irgendwie großartig eine spielerische Weiterentwicklung zu machen. Aber letzten Endes musst du halt einfach eingestehen, dass da, wo wir stehen, stehen wir auch relativ verdient. Also es ist jetzt, da ist nichts irgendwie großartig unglücklich gelaufen, sondern da, wo wir stehen, gehören wir im Endeffekt auch eigentlich ganz gut hin. Nicht irgendwo, nicht relativ weit weiter runter. So, es ist schon, so wie wir es vielleicht auch vor der Saison irgendwie gesagt haben, ja, 5., 6., da ist es realistisch, aber es ist eben nicht, bei weitem ist es Kader nicht und es ist spielerisch nicht Top 3.
Und dann drehen wir wieder dieses Ding mit der Kommunikation. Ja, weißt, das ist ja das, was wir machen. Wenn du am Anfang nicht rausgehst und erzählst irgendwas von wir wollen aufsteigen, dann ist das auch eine Saison, wo du denkst, ja, keine Ahnung. Aber dann misst du dich nicht daran. Wir messen uns seit Beginn daran, dass wir gesagt haben, wir wollen aufsteigen. Mit einer verkorksten Startphase, mit einem ganz guten Herbst und einer kompletten, richtig beschissenen Rückrunde. Und daran misst du dich. Gleichzeitig ein Interview nach dem anderen, mit jedes Mal wieder schönreden und irgendwie und kann mir nicht vorwerfen und irgendwie am Arsch. Ja, okay. Aber nicht mit der Zielausrichtung, nicht mit dem ausgerufenen Ziel. Wenn du vorher sagst, ach, wir gucken mal, ob wir irgendwie in Schlagdistanz kommen können, von mir aus. Aber sich selber vorher zu sagen, wir sind hier aufstiegsaspirant und danach in dieser Saison einfach keinerlei Ambitionen mehr zu zeigen, in gar keiner Phase. Und nach solchen Spielen nicht zu sagen, Leute, das geht so nicht, was hier passiert. Da würde ich mal sagen, da bespricht man sich zumindest daraus im Verein.
Vor allem muss man sagen, ich glaube, wir waren jetzt über 34 Spieltage, nicht einmal unter den Top 3, oder? Wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann hast du es auch irgendwo am Ende nicht verdient.
Nee, hast du ja auch nicht.
Du bist halt auch in keiner Statistik irgendwo Top 3. Also es ist halt einfach Hinrunde 5., weiß ich nicht, Rückrundentabelle, glaube ich, jetzt irgendwie 9. oder 10. Ja. Heim, glaube ich, auf 5, auswärts ein bisschen schlechter und so. Naja, es ist halt einfach überall, wie ich es vorher gesagt habe, ne? So zwischen 5 und 8 irgendwo. da gehörst du hin aktuell und da stehst du auch. Also, und wenn wir nicht aufpassen, landen wir noch ein bisschen niedriger im Ziel und uns geht noch ein bisschen Geld wahrscheinlich flöten für Platzierungsbonus, wenn wir nicht aufpassen.
Ja, und deswegen, die Geister, die man rief. Also man ist selber dafür verantwortlich, dafür, woran man jetzt gemessen wird. Und dann kann ich es halt nicht. Es wäre vollkommen okay, wenn wir sagen, okay, man sieht irgendwie positive Dinge und der Verein hat gesagt, ja, wenn es am Ende Platz 5 ist und wir irgendwie Schlagdistanz sind, ist cool oder was immer. Aber das driftet einfach zu weit auseinander ab. Und ich meine, wer hat das dann? Ja, war Beiersdorfer mit seiner Aufstiegsaussage, danach hast du Beiersdorfer nicht mehr gehört. Ich meine, das will ich jetzt auch nicht jetzt hier aufmachen, das kann man nächstes Mal wieder aufmachen. Aber ich will da nochmal die Frage, die kündige ich aber schon mal an, wofür ist die Beiersdorfer eigentlich überhaupt noch zuständig in dem Verein? Und wofür brauchen wir ihn dann zukünftig in der Doppelrolle mit Grilic, außer sich vor die Kamera zu stellen und zu sagen, wir wollen aufsteigen, danach sich nicht mehr hören zu lassen und der Rest geht für sich den Bach runter. Aber wir haben noch ein Spiel zu besprechen. Und diesmal frage ich einfach gar nicht mehr, was du erwartest. Weil nach dem Hannover-Spiel, das war ja da war ja spätestens da, klar, da brauchen sie immer noch sagen, und dann noch eins gewinnen und dann noch hier und dann...
Ja wir können gut, aber also so ganz ist der Zug trotzdem noch nicht abgefahren, wenn du zumindest halt auch siehst, es ist wieder so eine Saison, in der es ein absolutes Schneckenrennen da oben ist, zumindest Richtung Relegationsplatz. Also klar, du hast in dieser englischen Woche definitiv 3-4 Punkte irgendwo liegen lassen, die du besser auf dem Konto gehabt hättest.
Aber nach dem Hannover-Spiel, wie viele Punkte hättest du holen müssen in den letzten 5 Spielen, um realistisch irgendwie noch mit
Platz zu... Oder du hättest ja trotzdem noch jetzt irgendwie Bielefeld und Cottbus als direkte Gegner gehabt, plus irgendwie dann, was sind eigentlich die anderen Spiele, die wir noch haben? Aue und
Wiesbaden.
Ja, also Aue und Wiesbaden kannst mit gutem Gewissen vielleicht irgendwie sagen, bei denen geht es um nichts mehr. Also du kannst ja schon noch die Fantasie holen, du holst da dann nochmal was, vor allem Big Points gegen direkte Konkurrenten musst du natürlich holen, klar, wenn du rumspielen bist. Und die anderen haben dann teilweise auch noch Spiele gegeneinander, plus die sind auch nicht wirklich in Form, sie ist Saarbrücken. Also,
du hättest ja trotzdem 13 Punkte aus den letzten 5 Spielen holen müssen, um überhaupt über den Platz 3 zu reden.
Kann sein, ja. Also
trotzdem, mit Fantasie. Ja, vor allem die spielen ja, du hast gesagt, ja, die spielen ja gegeneinander, das heißt, die können nicht alle verlieren. Das geht ja aber, das ist ja noch, das kommt ja erschwerend hinzu, die spielen ja noch gegeneinander, die können, das heißt, die können ja auch nicht jedes Spiel verlieren. Das irgendwer holt Punkte.
Ja, also sagen wir, also der direkte Aufstieg war auf jeden
Fall gut, aufgefallen. Ja, gut, Meisterschaft ist
wenn
auch
dann, genau, ja, wenn dann
der Blick auf Platz, ja schon lange nicht mehr.
Der Blick auf den Relegationsplatz, wo man natürlich nie ganz die Hoffnung aufgibt, aber wenn man realistisch drauf blickt, weiß man, auswärts gewinnen wir wenig Spiele. Und dann spielst du halt gegen Bielefeld, die überragend drauf sind. Und halt gegen Cottbus, die jetzt auch eher eine schlechte Phase haben, aber halt auch oben mitspielen. Ja, es wird es nicht sehen, da 13, 12, 11 Punkte zu holen.
Also wer jetzt irgendwie ein paar Jahre im Podcast ist, der weiß jetzt auch, dass bei mir nicht die Euphorie und der Optimismus großartig zu Hause ist. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du nach Osnabrück fährst, mit der Selbstverständlichkeit dazu gewinnen und da die Punkte holst, dass dann schon nochmal was gehen kann.
Ich finde es wunderbar, dass ich jetzt einmal wollte ich Martin jetzt ersparen, dass er seine vorherige Erwartung an dieses Spiel treiben muss. Ja. Und dann bist du so richtig euphorisch. Ich mache das jetzt jedes Mal so. Nein, ich frage mich nicht.
Also ich habe ein Tor von Kayo erwartet.
Ja, hat er auch was gleich gemacht. Ja, reinspringen. Aber klar. In einer wunderbaren Welt, klar, also ein Profifußballer, dessen Verein vorher ausgerufen hat, wir wollen aufsteigen, der muss natürlich in dieses Spiel noch zurückgehen. Die, auch wenn sie eine gute Rückrunde spielen, immer noch voll im Abstiegssumpf rumhängen da unten und sagen, okay, das Spiel muss ich ziehen. Egal, ob ich das jetzt dreckig hässlich, ich muss es einfach ziehen. Dieses Spiel muss gewonnen werden. Klar, weiterhin. Egal, allein schon für ein gutes Ende. Wir reden ja auch immer noch über Platz 4. Das darf man nicht vergessen. Platz 4 ist die scheiß DFB-Pokal-Quali, die wir uns nicht geholt haben durch den Dodo-Pokal, weil wir einfach mal gegen Latissen abgeschenkt haben. Das ist ja auch nochmal ein Ziel, das da ist. Also, und das ist ja auch mit weniger als 13 Punkten machbar. Egal, wir gehen aus Osnabrück und ich glaube, jeder recht, das ist irgendwie mit Tor Kayo und Kayo war, würde man sagen, motiviert. Sehr motiviert. Also da hast du auch mal gesehen, also ich kann mir nicht so vorstellen, dass der irgendwie nach der Laie nach Ingolstadt zurückkommt und dann nochmal so strahlende Stütze wird. Auf jeden Fall wieder aufgeschrieben, zweite Minute, Schoss Kayo. Da hat er, glaube ich, sogar mal Böfing den Ball gehalten.
Möglich, ja.
das will er gar nicht mehr hören. Aber auf jeden Fall, das wäre jetzt irgendwie schon wieder so die klare Geschichte gewesen, wenn Kaio das Ding reinmacht. Grundsätzlich muss ich sagen, erste Halbzeit ausbaufähig.
Ja, also wir haben jetzt gegen Hannover irgendwie geredet, dass du da irgendwie alles oder nichts und irgendwie Bälle vorkloppen und so weiter spielst. Also ich finde, bis zum Gegentor ist das jetzt kein unglaublich schlechter Auftritt. Auch da hast du so ein bisschen Dresden-Vibes mit irgendwie, die machen vor eigenem Publikum schon auch Dampf und spielen auf das erste Tor. Aber wir haben halt auch unsere Chancen. Also im Endeffekt zweimal Zeidler mit, auch die kommen mir in dem Magenta-Kommentar ein bisschen zu schlecht weg. Also es sind eigentlich beides Male Riesenchancen, wo man auch irgendwie sagen muss, beide Male jetzt nicht der beste Abschluss.
Ja, vor allem das Ding, weil dann irgendwie, ich weiß nicht, ob er sich nicht entscheiden kann, ob er ihn ins lange Eck schlänzen will oder den zu Testrot rüberlegen will, aber das war ja wirklich...
Ja, da war der Kontakt davor war schlecht, da war einfach zu weit vorgelegt und dann konnte er nur noch so mit der Pike Außenriss hingehen, dass er halt keinen kontrollierten Abschluss mehr zusammenbringt, aber auch eben auch keinen Pass zu Testrot, dass er ihn verwerten kann. Aber das, ja, musst du machen.
Aber wenn du sagst, ja klar, wir haben diese Chancen, aber wenn du sagst, du hast in der ersten Halbzeit 40% Zweikampfquote, wenn überhaupt, also ich glaube, es waren sogar zwischendurch mal drunter, das sind dann 38% Zweikampfquote, was ist das?
Ich hab das auch auf Magenta gesehen, finde es aber interessant, dass wir dann trotzdem irgendwie ein paar Mal sogar irgendwie offensiven Ball erobert haben, wo dann eben auch diese Chancen draus entstanden sind. Also ich war in dem Spiel wirklich auch höchst angepisst von allem, was da passiert ist, aber das muss man zumindest sagen, es waren da irgendwie ein, zwei gute Balleroberungen dabei und diese Chancen, die sich da ergeben haben, da kannst du schon in Führung gehen und dann läuft es ähnlich zumindest wie in Dresden, dass du ja erstmal das Spiel auf deiner Seite irgendwie hast. Gegen einen durchaus starken Gegner. Ja. Aber es passiert halt das Gegenteil, nämlich dass du wieder viel zu einfach in Rückstand gerätst und ja, ich befürchte, wir müssen über Biffing reden. Also,
was soll ich sagen? Wir stehen irgendwie, also Kein und Biffing begleiten den Ball an den Pfosten und wieder zurück.
Ja, man kennt ja so diese Halbflanken manchmal, wo kurz vorher noch
die so Gewusel vom Torwart ist, dass, für den Torwart kommen,
dass er nicht reagieren kann, aber ich finde, da wo Keitel und der Osnabrücker am Ball vorbeispringen, da ist der Ball noch ein gutes Tor.
Keitel springt nicht, Keitel läuft mit Büffel den Ball entlang.
Der, wo vorne am Fünfer war und
vorbei. Ja, ich weiß nicht, war Lorenz.
Und dann ist der Ball schon noch eine gute Zeit in der Luft und ja, Martin, er hat sich nicht bewegt.
Er verschätzt sich halt einmal komplett. Also er denkt halt, der Ball geht drüber und nicht an die Latte.
Pfosten.
Ja, genau.
Der geht einfach vorbei, ja, aber der ging ja nicht mal irgendwie knapp so, gerade so, oh, gerade mal Pfosten, nee, das hat voll an den Pfosten geklatscht.
Ja. Genau, also es hat einfach verschätzt. Ja.
Ja.
Zu cool für diese Sport.
Zu bunt. Also, ja, dann muss halt irgendwer den Fuß hinhalten, ne? Das Ding konnte man machen danach. Ich habe nichts mehr aufgeschrieben in der ersten Halbzeit, ist noch irgendwas passiert? Aber was dann passiert, ist halt das, und ich meine, jetzt habe ich gerade schon um Rage geredet, aber der kann jetzt weitermachen. Wen haben wir also auf der Bank? Warum kommt in der zweiten Halbzeit Malone in den Sturm, weil wir sonst gar keine Ahnung haben, was wir machen sollen?
Vor allem für Testrot halt auch heftig. Also, ich habe es vorher schon gesagt, das ist halt einfach ein Eingeständnis, okay. Anders geht's nicht. Wir haben aktuell nur eine Waffe, die heißt Ryan Malone.
Und Einwurf.
Ja, genau.
Und am besten die Kombination aus Einwurf und Malone. Ja, es ist ein Eingeständnis dafür, dass nichts funktioniert, dass wir keinen wirklichen Matchplan haben, der dem Aufsteiger auch nur annähernd gerecht wird. Wir haben einfach einen Kader, der scheinbar nicht funktioniert. Also wie viele Gegentore haben wir? Also, wir haben ja 50 Gegentore oder was? Also das ist ja irre, allein wie viele Gegentore wir haben. Und die Tore, die wir machen, die entstehen zu 200% geht es, wenn man versetzt. Zu 80% aus Standardsituationen.
Also man dann 55 Gegentore.
Props an Fabi für die Standardsituation vorne. Aber was ist denn sonst unterwegs? Und was ist denn, das kann doch nicht der Plan sein.
Also wir haben die meisten Gegentore bis zu Platz 11.
Und wie viel Gegentore hat Hannover? Kannst du mal kurz gucken? Weil vorhin habe ich gesagt 82.
67.
Ah, ähnlich. 67 Gegentore. Aber gegen die kann man nicht gewinnen. Ja, also in dem Moment habe ich gedacht, okay, das ist wirklich gar nichts mehr. Ich meine, das war ja schon witzlos. Ich meine, wir haben das ja schon angeprangert bei diesem Dreiersturm da mit Testroth, Melaud und Gröning, haben wir so ein bisschen noch lustig gesagt. Aber das war ja auch schon bedenklich. Aber dass das jetzt nur noch die Idee ist. Also dass es wirklich nur noch die Idee ist. Und wenn wir nicht, irgendwie passiert nichts am Ende, Kanuric schießt nicht aus 25 Metern den Ball ins Kreuzeck, dann muss es Melaud sein.
Glaubt ihr, es passiert noch, dass wir die Variante noch von Anfang an sehen, die Saison?
Ja, jetzt glaube ich nicht mehr. Ich weiß, also nicht, ich realistisch gesehen nicht, aber also die, ironisch wäre es schon, ja. Also, und im Endeffekt, was passiert, wenn, um den Bogen zu dem Osnabrück-Spiel vielleicht ein bisschen zurückzubringen? Also du bringst ihn in der Halbzeit quasi schon. Und was passiert? Ja, er hat so ein, zwei Situationen, wo er dann irgendwie mal rankommt. Aber das war es dann auch. Also Osnabrück hat halt dann auch einfach Zeit, sich darauf einzustellen und tut es dann einfach auch. Also es ist halt auch nicht mehr dieser, die letzten fünf Minuten Überraschungsmomentum in Anführungszeichen, dieser Anarchiefußball, den du halt dann irgendwie vielleicht für so ein paar Minuten aufrechterhalten kannst, wo dir so ein Spieler wie Melaud dann wirklich hilft. Aber im Endeffekt, das waren zwei, drei Situationen und dann ging da offensiv auch wieder nichts mehr.
Und er zeigt halt auch, an dem Fall, wenn wir gerade, da können wir jetzt drauf eingehen, also du kannst mir gar nichts vorwerfen. Weil er sehr wirklich, also ich finde, er bringt richtig Energie rein, hat richtig Bock. Du siehst, wie angepisst er ist irgendwie vor allem, was irgendwie um ihn herum schlecht passiert. Er holt sich dann irgendwie selber noch macht die Einwürfe dann noch wieder selber. Also der hat richtig Energie und Bock. Und ich habe jetzt einer der wenigen, wo du echt das Gefühl hast, der will doch was noch reißen dann in der Zeit und will auch richtig was reißen. Aber halt in so einer Situation, wie er dann den Ball dann kriegt, den Stopp vor sich hat, da hat er rechts und links 5 Meter Platz und kullert dann dem Torwart so einen Ball in den Fuß. Also, sorry, das kann nicht mein Zielspieler da vorne sein, wenn der so abschließt.
Und trotzdem musst du sagen, dass er wirklich Situationen drin hat, wo du dir denkst, seine Technik ist auch noch irgendwie mit dem Ball am Fuß dann irgendwie um 80% besser oder besser als 80% der Mannschaft.
Bei der Ballverarbeitung.
Ja, genau.
Nur am Abschluss also, nicht.
Ja, genau. Also er ist nicht ohne Grund kein Stürmer, aber trotzdem, es spricht auch nicht für den Rest, wenn du eigentlich sagst, naja, es ist... Ja,
der kämpft sich einen Ball nach dem anderen, macht die Fast, spielt der Schlecker, hat ja sogar Flanken geschlagen, die gut aussahen. Also muss ja wirklich sagen, das Problem ist halt wirklich nicht, dass Melaud das schlecht macht, sondern dass er dabei auch noch irgendwie in vielen Situationen so viel besser aussieht, als das, was die anderen machen.
Ja.
Und dann so Situationen aber halt, dann steht er dann doch allein da und da hat man ja viele in den Spielen davor irgendwie schon. Auch das eine, wo was dann raus, wo den Elfmeter raus oder so. Da hat er auch vor so ein Ding am Fuß, wo er kläglichst abschließt. Also, das ist ja noch schlimmer als Gröning in der Hinrunde. Also, mit dem Fuß abschließt. Und das ist, also, da zeigt es halt schwer, dass es kein Konzept hinter. Das ist wirklich nur planlose Panik, diese so spielen zu lassen. Und das ab der 15. Minute, da kommen wir ja auch wieder dazu. Da war Heike noch bis zur 73. Minute auf der Bank. Bukowski wurde wieder nicht eingewechselt. Kopacz wird nicht eingewechselt. Aber wir haben ab der Halbzeit wieder mit Melaud vorne gespielt. Und der macht wieder einen Unterhalter.
Bei Kopacz finde ich es aber übrigens ein bisschen, ich verstehe es nicht ganz, weil der war ja bis 25. Spieltag, also eigentlich unmutschig. Ähnlich wie Kanuric, unumstrittener Stammspieler, dass er jetzt irgendwie, es gibt ja auch keinen Spieler, der, wo man sagt, der hat ihm jetzt den Rang abgelaufen, aber ich weiß nicht, warum er nicht mehr startet, weil Kopacz halte ich jetzt schon für einen von unseren besseren Fußballern und auch Offensivspielern bei uns im Kader.
Geht mir auch so. Also steht auch auf meiner Liste, wäre jetzt danach noch gekommen, aber es für mich auch so ein bisschen, hängt das da auch vielleicht schon mit der Vertragssituation irgendwie zusammen oder was auch immer. Aber es ist schon sehr auffällig auf jeden Fall, wie sich das entwickelt hat, dass er seinen Stammplatz verloren hat, dann von einem, und jetzt nicht mal mehr Einwechselspieler ist. Also das ist schon auffällig, vor allem weil er halt in der Situation, wo du sagst, wir haben eigentlich jedes Spiel den Anspruch, 3 Punkte zu holen und führen nicht. Und er dann trotzdem keine Option ist, ist schon interessant zu beobachten. Also wird sehr, sehr spannend, wie es mit ihm weitergeht.
Ja, das spricht definitiv dafür. Wenn man mal Props zwischendurch, Zeitler legt einen ganz, ganz schön aus dem Fußgelenk auf die Latte.
Ja.
Weil einen besseren Tag geht er halt einfach rein. Aber viel mehr kam dann halt auch an dem Tag auch nicht so richtig von Zeitler. Ansonsten, ich finde, als zweiter hatte es ja schon so, dass Osnabrück eigentlich relativ abgemeldet war. Eine Chance
hat es definitiv, ja, mal.
Definitiv. Offensiv Osnabrück nicht mehr unterwegs, aber
wir hatten dann am Ende wieder die große Chance auf einen Lucky Punch durch Deichmann.
Genau.
Nach einem Moment. Einwurf mal lauen.
Nicht lecker. Nee, Einwurf mal lauen.
Ich dachte, es war eine Ecke.
Okay. Hat er, ne, glaube ich, war es ein Einwurf. Okay. Hat er schön gehalten. Und dann gab es ja an dem Tag nicht den Lucky Punch, dann verlierst du halt auch nicht so unrecht 1-0 in Osnabrück. Und spätestens dann sind alle Hoffnungen
dann auf den ganzen Platz vorbei. Das wäre für den Lucky Punch, wäre es ja vorbei gewesen, aber
ja, ja.
Es musste es wie wenn das.
Ja, klar, du hättest ja sowieso zwei Tore gedacht und dafür war es dann auch einfach viel zu wenig in der Schlussphase. Also es war ja, ich weiß gar nicht, wann war diese Diamond Chance, aber es ist
einfach so. Das war wirklich sehr kurz vor Schluss. Das war, glaube ich, auch schon nachher. 89, ich habe es nicht aufgeschrieben, irgendwie so eine Drehung. Ja, es ist halt aber viel, viel zu wenig. Es ist wirklich unglaublich bedenklich. Ich meine, wir haben jetzt ja oft genug dann irgendwie in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass das, was wir irgendwie im Dezember so als sportliche, spielerische Entwicklung gesehen haben, dass das einfach weg ist, komplett weg ist. Dann hast du zwischendurch so zwei Spiele mit dem Ferl und Viktoria Köln, bei denen du in Ansätzen wieder was gesehen hast. Und ja, da ist es ja wieder. Und ich muss sagen, danach ist es jetzt wieder komplett weg, die letzten vier Spiele. Und das muss man immer so sehen lassen. Du hast die ganze Zeit Aufstiegschancen und du spielst in den letzten vier Spielen. Das ist aus vier Spielen 3 Punkte, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Das ist wirklich so weit weg von dem Anspruch, da irgendwas zu holen. Wir können mal irgendwie dann mal hier auf die Stats dann irgendwie mal rückumschauen.
Vor allem gegen was für Gegner halt. Also
ja, gegen was für Gegner.
Alle aus dem unteren Drittel.
Ja, das ist ein guter Punkt, das habe ich nämlich irgendwie aufgeschrieben. Wir haben in der Rückrunde gegen die untere Tabellenhälfte, also ja 10 Mannschaften unten, gegen 8 davon haben wir schon gespielt, 2 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also wir haben aus 8 Spielen gegen die untere Tabellenhälfte 2 Spiele gewonnen. Das ist irre. Und wenn du dir die anderen da oben anschaust, ja, Cottbus ist ähnlich schlecht, die haben 3 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden, 3 verloren. Aber beispielsweise Bielefeld hat gegen die untere Tabellenhälfte in der Rückrunde 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage geholt.
Mhm.
Ja, die haben einen Punktschnitt von 2,4. Also die holen halt gegen die Graupen alles ab. Wir haben einen Punkteschnitt gegen die untere Tabellenhälfte in der Rückrunde von 1,25. Also da denkst du gar nicht über den Relegationsplatz nach. Und das sind die schlechten Gegner. Das ist der absolute Wahnsinn. Du bist so weit weg, allein schon gegen die Schlechten. Und am Ende sind es halt die ganzen Unentschieden. Und dann schau dir die Tabelle an. Irgendwo habe ich es ausgedrückt. Ich meine, wir gewinnen jedes dritte Spiel, oder? In der Rückrunde haben wir, glaube ich, jedes dritte Spiel gewonnen, oder? Also, das ist halt aber nicht genug.
Ja, das, wie du sagst, nicht der Anspruch von einem selbsternannten Aufstiegskandidaten, wo du normal sagst, zu solchen Gegnern, die muss ich schlagen und wo das auch im Normalfall dann passieren soll.
Ja, dann passiert es mal, ja.
Man hat immer mal ein Spiel, wo dann vielleicht auch vielleicht mal die bessere Mannschaft ist und der Gegner sich irgendwie durch Dusel einen Punkt oder auch mal 3 erkämpft, aber nicht in der Häufigkeit.
Ja, klar verlierst du mal 1-0 bei Osnabrück, weil die gut drauf sind. Klar kannst du mal 3, also eigentlich kannst du nicht 3-3 in Europa spielen, aber
ja, du kannst vielleicht irgendwie 3-3 in Dortmund spielen.
Genau,
ja.
Aber du kannst nicht dann davor noch 3-0 gegen Aachen 3-0 zu Hause verlieren, von Hannover 3-3 kassieren, davor dann irgendwie, unentschieden gegen Stuttgart. Also das ist ja die Masse einfach an diesen Spielen, wo du denkst, das kann alles mal ein Ausreißer sein, aber nicht 6-mal in der Rückrunde. Also 6-mal schaffst du es in der Rückrunde nicht, gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte zu spielen, gegen 2 Spieler noch mit Auer, mein Dark Horse. Ja, schade. Gott hat meinen Tipp selig. Aber und dann halt Wiesbaden, das können wir hier wieder nicht. Das ist halt. Und da reden wir ja noch gar nicht über die Spiele gegen die Konkurrenz. Und gegen die Konkurrenz haben wir ja sogar ein paar Spiele gewonnen. Und also ich meine, gegen Dresden unentschieden, gegen Ferl gewonnen, gegen Viktoria Köln gewonnen. Jetzt spielen wir auch noch gegen 2. Gegen Saarbrücken haben wir gewonnen. Ja, da haben wir auch ganz ordentlich gemacht. Also gegen die direkte Konkurrenz war es okay. Aber dass du da unten gegen die Laufkundschaft. Und da kommen wir zurück zu dem Punkt, ja, du musst ja als Aufstiegsaspirant das Selbstverständnis haben, dass du diese Spiele mal mindestens 2 von 3 gewinnst und das dritte Spiel ist unentschieden.
Also das die so wird halt Sabrina oder gänzlich irgendwie die Mannschaft, wer auch immer, entgegnen, dass es halt da keine Laufkundschaft gibt in der Liga.
Ja, dann fragst du mal die anderen. Dann fragst du die, dass, genau deswegen habe ich es ja gerade vorgelesen, die anderen da oben haben sich die Punkte ja geholt.
Ja, ja.
Und genau deswegen, das ist eine Laufkundschaft für denjenigen, der am Ende aufsteigen will. Also klar ist Laufkundschaft übertrieben, aber wenn du aufsteigen willst, dann musst du dir diese Punkte holen. Und wenn das für dich keine Laufkundschaft ist, dann bist du auch kein Aufstiegsaspirant. Also wenn du nicht das Selbstverständnis hast, dass diese englische Woche mit 3 Punkten gegen drei Unentschieden gegen Hannover 2 und gegen Dortmund 2, wenn das keine Katastrophe für dich ist, dann bist du keiner für der Aufstiegsaspirant. Bist du einfach nicht. Dann bist du einer, der sagt, ich bin glücklich, wenn wir auf Platz 6 stehen.
Ja, vor allem, weil wenn du das jetzt mal umrechnest mit Punkteschnitten von Dynamo oder Bielefeld gegen diese Mannschaften, dann sind das genau die Punkte auf Platz 2 oder 3, auf denen du sonst stehen würdest.
Ja, genau. Weil das ist deine Hausaufgabe. Ich meine, am Ende kannst du immer sagen, die Punkte muss ich mir holen und gegen die direkte Konkurrenz reicht es dann, wenn ich halt mal unentschieden spiele und halt nicht ständig verliere. Aber gegen die unten
ja, ja,
geht es nicht.
Wir müssen das, glaube ich, gar nicht so uns immer wieder vorkauen. Ich glaube, wir sind mittlerweile angekommen. Also und ich kann dir wahrscheinlich 10 Spiele irgendwie sagen, wo diese Punkte liegen, die uns fehlen. Und dafür hättest du nicht mal alle, da hätte dir wahrscheinlich die Hälfte der Spiele gereicht, wenn überhaupt, um diese Punkte, die dir eben fehlen, zu holen. Also du hättest ja nicht mal alles irgendwie auf deine Seite ziehen müssen, sondern es ist ja in dieser Liga genug Spielraum da, wirklich diese Fehler zu machen. Bei 38 Spielen und eben alle Mannschaften haben irgendwie so die gleichen Probleme. Das macht es ja umso frustrierender am Ende.
Ja, wir haben 12 Unentschieden in 34 Spielen. Das sind ja genau die Dinger. Wenn du dir 12 Unentschieden, also man lieber gewinnst du 6 und verlierst 6, aber 12 Unentschieden. Das ist immer diese nicht Fisch, nicht Fleisch. Am Ende kann ich mir immer einreden, oh, so und so viele Spiele nicht verloren, oh, haben wir noch einen Punkt geholt, haben wir was bewiesen, toll. Und das sind die Dinger, die dir das Genick brechen. Zum einen, weil du immer einreden kannst, dass es irgendwie toll läuft. Und zum anderen, weil sie dich halt so unglaublich viele Punkte kosten. Wenn nur 13 Siege. Cool. Und mein letztes jetzt irgendwie hier zu den Dingern, wir sind inzwischen genauso weit weg von Dynamo Dresden, wie wir jetzt im Abstieg sind. Wir sind 12 Punkte weg von Dresden und 12 Punkte vom ersten Abstiegsplatz.
Ja, und wir sind punktgleich mit 60, die wirklich vor wenigen Wochen noch in einer absoluten Krise und kurz vorm Abstieg getaumelt sind, in dem halt jetzt Sandhausen irgendwie steckt, aber da hätte nicht viel gefehlt, dass irgendwie 60 das Sandhausen geworden wäre. Und die sind jetzt punktgleich mit uns. Und ja, wir sind weiter von dieser Relegation entfernt als Jan Regensburg, die auch eine absolut verkorkste Saison spielen. Ja, genau. Also die sind näher an dieser Relegation zweiter gegen dritte Liga als wir. Das sagt wirklich alles aus, wie nah wir an diesem Saisonziel waren.
Ja, und am Ende hast du es ja davor auch schon gesagt, am Ende geht es mir die Platzierung dann auch irgendwie noch erzählen. Jetzt bist du gerade immer noch Fünfter, was immer noch so okay aussieht. Wenn wir so weitermachen die letzten Spieltage, sind wir so eher so in Richtung 9-10. Weil wir sind 2 Punkte vom 10. Platz.
Genau, Rostock hat auch noch ein Spiel weniger.
Die also Rostock ist sowieso, die spielen halt ein Spiel weniger noch gegen Hannover, gegen Haching. Also die sind ja sowieso durch so ungefähr.
Ich glaube, 3 Mannschaften, die jetzt punktgleich mit uns hinter uns aufgrund unseres Torverhältnisses sind, oder?
Hm. Ja, Rostock und 60 sind punktgleich. Dann Köln und Werder, gegen die ja beide Gott sei Dank gewonnen haben, sind 1 Punkt hinter uns und Essen ist 2 Punkte hinter uns. Und Essen spielt eine Wahnsinnsrückrunde. Die werden wahrscheinlich noch ein paar Punkte machen. Außer sie sagen sich jetzt, okay, passt schon, lassen alles durch. Aber deswegen, jetzt musste echt, also eigentlich wäre aber vorher der Viertelplatz wäre eigentlich noch ein Ziel. Das ist 5 Punkte weg, das sehe ich auch nicht mehr. Und du musst eher aufpassen, dass du jetzt am Ende nicht auch schön auf Platz 10 die Saison beendest. Weil dann sieht es ganz grau aus.
Ja, also es wird schon spannend auch. Also nicht, wo wir einlaufen, im Endeffekt, ja. Muss man dann mal schauen, wer da wirklich quasi die Ambitionen hat, ob jetzt 5. oder 8. oder 10. dann irgendwie eine große Relevanz ist. Ich meine, finanziell ist es schon eine Relevanz. Das ist dann die 4. Saison, 3. Liga, oder? Du wirst wieder Spieler verlieren, Grönning ablösefrei, wo man im Nachhinein auch sagen muss, hätte man wahrscheinlich besseres Geld in der Winterpause genommen. Marco, du hast die Frage damals gestellt, ja? Jetzt haben wir die Antwort darauf.
Ja, hätte, hätte. Ne?
Ja.
Aber aus einem anderen Grund, wie gedacht.
Ja. Das war ein Grund, ja, das definitiv.
Ja, aber also es wird finanziell auf jeden Fall nochmal eine größere Herausforderung nächste Saison. Ich denke schon, dass wir einen Umbruch irgendwie wieder sehen werden und ja, dir fehlt wahrscheinlich die DFB-Pokaleinnahme. Du hast allem nach was man hört, auch schon eine Weiterverkaufsklausel für Rühl verkauft. Das heißt, das Geld ist auch schon weg. Also, ja, es wird wirklich ein Überlebenskampf nächstes Jahr. Also, ich sehe nicht, wir sagen jetzt, ja, der Kader war nicht gut genug, um aufzusteigen wahrscheinlich.
Zumindest nicht gut genug zusammengestellt.
Aber du musst schon massiv dann, glaube ich, auch ins Risiko gehen, wenn du es nächstes Jahr packen willst. Also eigentlich budgettechnisch oder etatmäßig wird es wahrscheinlich eher eine Nummer kleiner werden. Also oder es gibt irgendwo was, was ich nicht sehe, aber oder du verkaufst halt einfach deine Juwele jetzt.
Zeitlang. Ja, genau. Das ist ja das, was also, du hast ja, wir haben ja schon vor 2 Jahren gesagt, wir können uns nicht so lange erlauben, in der Liga zu bleiben. Dann hast du ja gesagt, wir haben die Röhe verkauft, hast dich ja ganz gut saniert mit. Aber es klingt ja jetzt nicht so, als wäre jetzt da plötzlich da noch so viel Puffer übrig von der ganzen Geschichte. Und deswegen, wenn du das jetzt halten willst, ist halt so ein Zeitler-Ding natürlich ja eine der wenigen Aktien, die irgendwie da ist. Kanuric, keine Ahnung, was hat der Vertrag? Läuft der aus? Da gab es ja dieses komische Wien-Gerücht, das dann irgendwie
über einen Tag existiert. Der Vertrag läuft doch nicht aus. Jetzt.
Ich glaube, Kanuric läuft
nicht aus. Ja, aber also genau, und dann hast du halt irgendwie gefühlt gerade 2 Spieler, für die du realistisch Ablösesummen kriegst. Weil, also wenn das nicht lieben, aber wer ist es sonst? Also wer in diesem Kader sagt sonst, Böfing. Oh, da zahle ich mal ein paar Böfing, genau. Ich meine, das ist, weiß ich, vielleicht für Kabarett oder so, kann man den vielleicht abwerben lassen. Aber Fußball wird schwierig. Und ansonsten, meine, dann sind es halt diese. Ja, also sonst ist keiner so weit oder ja, noch so talentiert, dass der wirklich.
Genau, deine Stützen, die einen Namen haben, sage ich jetzt mal, und Lorenz Fröde, die haben halt mittlerweile auch ein Alter, die dir nicht die großen Transfererlöse.
Malone bringen. Könnte vielleicht in die zweite englische Liga, so als Stoßstürmer. Das ist gut passend, glaube ich.
Läuft Malone zwar drauf.
Wahrscheinlich läuft er aus.
Also das wäre natürlich jetzt auch
irgendwie. Der geht wirklich zu Leicester und macht dann nächstes Jahr.
Ja, es wäre halt natürlich auch ein bisschen lustig, wenn wir jetzt einfach erstmal Malone-Vertrag verlängern und dann lassen wir die Sommerpause mal auf uns zukommen. Aber erstmal mit dem Schlüsselspieler verlängern. Naja, also genug des Sarkasmus. Aber es wird schon auch interessant jetzt eben quasi, wie verändert sich vielleicht auch die Aufstellung dann noch jetzt in den verbleibenden Spielen? Setzt man da schon so ein bisschen auf die nächste Saison dann oder spielen wir die Saison zu Ende? So wie wir es jetzt im Endeffekt vom Kern der Mannschaft irgendwie die letzten Spiele gesehen haben.
Ja, man musste ja inzwischen, also wenn du, von denen du weißt, die jetzt ausgeliehen sind, die wären jetzt so ewig, die brauchst du ja auch nicht mehr spielen lassen. Kowski will eh nicht mehr. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt Christensen nicht halten willst, dann brauchst du jetzt auch nicht Christensen nicht mehr spielen lassen.
Ja, wird spannend.
Ja, was für mich dann auch nur eine Frage wird, ist, wie wird in der Öffentlichkeitskommunikation mit dem ja, ernannten, verpassten Ziel Aufstieg umgegangen? Hinsichtlich Personalien.
Klassisches FC Ingolstadt trinkt gar nicht.
Ich bin gespannt.
Wo keiner fragt, der muss auch nicht beantworten. Und von mir aus kann er wieder mit Sterner und Donnergrün einfach fragen, oder wie es dann schön ist. Und dann ist Winterpause, Sommerpause und dann ist es wieder vergessen. Deswegen, das Thema mit Verantwortlichkeit, Kaderzusammenstellung, Doppelfunktionen, das würde ich ganz gerne in der nächsten Folge nochmal ein bisschen tiefer anschauen, weil sportlich geht es ja dann nichts mehr. Ja gut, eine Frage ist ja dann aber noch offen. Also die Frage, die jetzt eigentlich nur Bene stellen kann, weil er aber ja nicht da ist und wir nicht so richtig was er wissen will, aber er hat mir vorhin aus dem Zug geschrieben, dass er einfach durch eine Fügung, ich will es nicht weiter ausführen, aber durch eine Fügung, durch einen Job, der heute frei geworden ist, eigentlich eine ganz gute Frage für uns hat. Und zwar würde der Bene gerne wissen, welcher Spieler oder auch Funktionär, aber war Spieler oder Funktionär des FC Ingolstadt, sich am besten für den vakanten Job als Papst vielleicht hervortun würde.
Ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich sogar Eckspieler auch noch mit reinnehmen können, oder?
Eigentlich auch eine gute Idee.
Auf die Begründung kommt es an, würde ich sagen.
Na, genau. Also ist die Frage, ich glaube, wir müssen mal überlegen, ob wir es jetzt dann offen stellen oder geschlossen. Schauen wir mal. Genau. Wir finden was. Aber, also Bene, in Abwesenheit, wir haben deine Frage übergeben. Ich finde sie so ein bisschen blasphemisch, ehrlich gesagt, aber ich finde eine gute Frage am Ende. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mit. Am Ende hilft uns ja momentan eh nichts mehr. Fußballgott ist irgendwie raus vor uns, deswegen machen wir das mit dem Normalen. Und dann, wir hören uns nach der Saison wieder. Sportlich passiert eh nichts mehr. Und bis dahin genießt die letzten Spiele ohne Blutdrucktabletten, weil braucht sich mal halt auch keiner mehr aufregen. Hubi, schön, dass du da warst. Freut mich.
Mir auch sehr gefreut.
Danke. Nächstes Mal gerne wieder, vielleicht in einer besseren sportlichen Umgebung. Bis dahin, Servus Schanzer. Viel Spaß.
Servus.
Servus.